dass wir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe.
Ausgleich bekommen. Was ist passiert?
Leverkusen! Der VfB Stuttgart führt mit 2:1. Ich kann's nicht fassen. Der VfB Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr geglaubt hat.
Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale.
Kitzelsberger! Der Pass! Kedira! 2:1! Führung!
Und jetzt ist das Spiel aus! Der VfB ist deutscher Meister!
Alles oder nichts, das komplette Fleisch ist aus dem Grill, auf den Grill wieder gekommen.
Herzlich willkommen zu VfB SDR. Mein Name ist Ricky Palm und aus Beutelsbach zugeschaltet ist Sebastian Rose. Hallo Sebastian.
Hallo Ricky, du zurück aus Turin. Ich war tatsächlich in Koblenz in der Zeit, also nicht ganz so spektakulär, aber immerhin auch nicht zu Hause.
Aber du hast das Spiel gesehen.
Natürlich habe ich das Spiel gesehen.
Das ist gut, denn ich habe das Spiel tatsächlich nur aus dem Auswärtsblock gesehen in Turin. Und das war sehr, sehr gut, aber ich sag mal, um eine Analyse hier durchzuziehen, vielleicht dann doch nicht ideal. Deswegen schon mal die Vorwarnung an euch, wenn ihr heute ein klassisches STR erwartet, müssen wir euch mal wieder enttäuschen. Zum einen, wie gesagt, die Perspektive, die ich hatte, war dann doch eher eine, die von Fahnen durchsetzt war und vielen fliegenden Bierbechern, was ich sehr genossen habe an der Stelle, muss ich sagen. Und den einen oder anderen Bierbecher habe ich auch aufgefangen und noch leer gemacht. Das kann ich an der Stelle verraten. Und Sebastian, ist es mir wieder passiert. Ich komme zurück von einer Champions League Auswärtsfahrt und habe erstmal mir eine Grippe eingehandelt. Das ist ja wirklich das, unfassbar.
Das Champions League Fieber, ne? So ist es halt. Das wird jedes Mal so sein. Also ich habe aus Koblenz tatsächlich nichts mitgebracht. Also ich bin relativ fit und ich habe das Spiel tatsächlich, bevor ich nach Koblenz gefahren bin, vom Fernseher geguckt. Und ich kann dir sagen, auch da war es richtig, richtig gut.
Da reden wir jetzt drüber, denn unsere Themen heute, so ein paar nehmen wir mit rein. Wie gesagt, es wird eine kurze Folge, damit ihr auch wirklich dann bis Samstag 15.30 Uhr das Ding noch durchhören könnt. Forza VfB, sagen wir. Sebastian Hoeneß und sein Team, und ich sag's so, wie es ist, deklassieren Juventus Turin. Wir sprechen darüber, wir werden natürlich auch einen Bericht hier abgeben, wie das denn für uns Fans vor Ort war. Denn, wir haben es ja gerade gesagt, ich war mit dabei, durfte das erleben und da gibt es eine Menge zu berichten. Und dann könnte man sagen, Bella Torino, Moin Kiel, der Sieg in der Champions League war schön und tat natürlich auch gut, aber jetzt müssen Punkte in der Bundesliga folgen. Darüber gilt es zu sprechen. Da muss ich dich mal fragen, Sebastian, konntest du das Youth League-Spiel sehen am Dienstag?
Vom VfB in Turin?
Ja.
Ja, habe ich gesehen, es war mega. Also es war wirklich.
Darfst du gleich ausführen?
Ja, ja,
darfst du gleich ausführen?
Es war grandios. Ich habe es gesehen.
Ich wollte gerade nur abklopfen, ob wir das noch mit reinnehmen können.
Ja, also wir können kurz drüber sprechen. Ich habe natürlich nicht intensiv geguckt, aber ich habe ein Gefühl für Spiel entwickeln können, sagen wir es mal so.
Ja, herausragend. Da hast du mehr als ich gemacht, weil ich habe das Spiel tatsächlich auch geschaut und zwar auf meinem Handy, währenddem ich durch Turin gelaufen bin und mit Menschen sprechen durfte. Also das habe ich zwar getan, aber natürlich ohne Ton und tatsächlich habe ich jedes Tor verpasst. Also dementsprechend bin ich so ein bisschen auf deine Mithilfe angewiesen. Und wenn wir noch Zeit und Lust haben, dann ist auch heute wieder das Thema Ausstiegsklauseln eins. Jamie Leveling hat auch eine. Was für eine Schweinerei. Wir sprechen darüber. Wenn euch STR gefällt, dann seid so lieb und bewertet uns auf Apple Podcast und Spotify. Und wenn ihr auf YouTube dabei seid, lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke und drückt die Daumen. Ganz wichtig, diese Daumen sind überlebenswichtig für STR. Es ist so, wir können nichts machen. KPIs lassen sich messen, Liebe nicht. Das ist das Problem. Wir haben es ja schon ein paar Mal hier erörtert. Gut, Sebastian, dann würde ich vorschlagen, wir gehen mal nach Turin. Ja, und ich beginne mit so einem kleinen Erlebnisbericht. Und vielleicht musst du mich stoppen, vielleicht musst du auch noch mal nachfragen, wenn irgendwas unklar ist. Ich fange mal mit dem Montag an. Und der unterschied sich gar nicht so sehr von dem, was wir zusammen bei der Reise nach Madrid erleben durften. Denn es ging mal wieder mit dem Flieger von Stuttgart aus nach Turin. Super kurze Anreise, 50 Minuten in der Luft, dann sofort runtergekommen. Diesmal waren die Koffer direkt auf dem Paketband. Wir sind ausgestiegen, ab im Bus und in die Stadt. Und da muss ich sagen, ich bin direkt nach Ankunft im Hotel mal rausgegangen, tatsächlich zum Lidl, und wollte mir die Stadt so ein bisschen angucken. Und da ist mir aufgefallen, Ja, so viele VfB-Fans wie in Madrid werden wir in Turin nicht erleben, denn es war erstmal wirklich keiner zu sehen. Also ganz, ganz vereinzelt lief mal ein Versprenkelter rum mit einem VfB-Trikot oder einem anderen Fanutensil. Aber das war, muss ich sagen, ein bisschen enttäuschend für mich, weil ich natürlich mit den Eindrücken aus Madrid nach Turin reiste. Aber es ist natürlich auch verständlich, Turin ist nicht weit weg. Das heißt, viele sind erst mit dem Auto am Dienstagmorgen nach Turin gefahren. Ich habe so viele Leute getroffen. Übrigens, herzlichen Dank an alle, die mich angesprochen haben. Und alle haben gesagt, wo ist der Sebastian? Und ich habe dann gesagt, der ist leider zu Hause. Dann haben sie alle gesagt, grüß ihn bitte lieb von mir. Also ganz lieben Dank an die ganz wundervollen Menschen, die ich in Turin treffen durfte. Das war mir wirklich ein Fest. Das war großartig. Nur tolle Menschen vor Ort. Also ja, ich kann es nur nochmal sagen. Danke, danke dafür. Aber ich wollte auf was anderes hinaus, nämlich, dass ganz, ganz viele mit dem Auto erst am Spieltag angereist sind. Und das kann ich schon vorwegnehmen. Das merkte man auch so gegen Nachmittag, Frühabend an der Stimmung. Ja, also es fehlte so ein bisschen die Kondition tatsächlich bei manchen. Und das sollte sich durchaus auf die Stimmung auswirken. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Was ich noch kurz erwähnen will, Sebastian, und da bist du auch wieder mit im Boot. Wir haben ja am Montag noch einen Podcast aufgenommen. Ich in Turin sitzend, du in Beutelsbach. Und was du aber nicht wusstest, ich auch nicht, war, dass dieses Hotel wirklich die schlechteste Internetleitung hatte ever. 140 Kilobit pro Sekunde Download, 520 Kilobit Upload. Ich stand dann daneben und bin einfach nur verzweifelt. Ich bin nur verzweifelt, ja.
Ich glaube, unser Plan war, dass die Sendung irgendwie um 22 Uhr am Montagabend online geht. Und ich glaube, es war dann, aber immerhin, ich glaube, 1 oder 2 Uhr nachts oder so, bis ich dann jedes Byte durch die Leitung gequält hatte.
Weil ich meinen Laptop genommen habe, runtergegangen bin in die Lobby, gefragt habe, ob man hier irgendwo besseres Internet hätte. Und dann meinte der Portier zu mir, ja, also ich habe gerade mal nachgeguckt, bei Ihnen ist die Leitung ganz normal. Und dann habe ich gesagt, ey, ich kann nicht mal YouTube öffnen. Dann hat er gesagt, ja, das ist normal. Dann habe ich gedacht, okay. Ja. Und dann war er aber so nett und hat mir den Cheatcode gegeben. Und ich konnte eine schnellere Leitung bekommen. Die war aber nur doppelt so schnell. Also schnell ist da vielleicht auch der falsche Begriff, eher nicht ganz so langsam. Und deswegen war die Folge dann auch um 2 oder um 3 oben. Ja, also danach ging es für mich noch ein Huntsman. Das war großartig. Da hatten wir dann die Stimmung, die wir auch in Madrid wiederfinden durften. Also das war wirklich durchsetzt mit VfB-Fans. Es wurde Pyro gezündet tatsächlich. Vor dem Huntsman, ja. Okay. Rauch, Pyro, alles war am Start, war eine geile Stimmung, es wurde viel gesungen, Body habe ich getroffen, Philipp Sommer vom SWR, die kamen auch noch vorbei und ja, also da war die Stimmung durchaus vergleichbar mit Madrid und alle wollten einfach nur ein Fußballfest und den VfB feiern, das war mein Eindruck, also wieder super friedliche Stimmung, ja, da achtet man ja schon dann immer ein bisschen drauf, ob es da schon vielleicht die ein oder anderen Auseinandersetzungen gibt mit Einheimischen etc., aber das war absolut nicht der Fall, also auch die Italiener, die Turiner vor Ort super freundlich, super entgegenkommend, natürlich viele halten es mit dem FC Turin, ja, und waren ganz glücklich, dass so viele VfB-Fans vor Ort waren und haben die unterstützt, das fand ich echt super. Dann komme ich zum Dienstag, ja, am Dienstagvormittag ab in die Stadt zum Kaffee trinken, da waren dann schon deutlich mehr VfB-Fans im Stadtbild zu sehen. Das war cool.
Europapokal! Oh!
Ah.
Das war eine Scheiße! Jetzt auf die Reise!
Und ich wurde wieder gefragt, wo ist der Sebastian? Und ein paar Mal wurde auch nach Marlo gefragt, ja, wo der sei. Aber den habe ich natürlich zu Hause gelassen. Das kann ich nicht machen.
Genau, wenn ihr Marlo und mich nicht auseinanderhalten könntet, er ist der mit dem Maulkorb, ich bin der ohne.
Ich dachte, er ist der, der größer ist. Nein, das war gemein. Sorry. Mittags ging es dann zur Piazza San Carlo. Und die war relativ groß, deswegen hat sich da schon stark verlaufen. Also es waren viele VfB-Fans vor Ort, war auch da wieder eine tolle Stimmung, aber es hat sich, wie gesagt, relativ stark verlaufen. Es war nicht so geballt wie in Madrid. Natürlich an dem Fan-Meeting-Point in Madrid war es eher gedrungen. Hier, wie gesagt, weitläufig. Die Ultras kamen dann später noch dazu. Da sah das Ganze dann schon etwas besser aus. Aber wie gesagt, so in der Zeit zwischen 12 und ich sag mal 14, 15 Uhr verlief sich das doch relativ stark. Aber es war cool. Von diesem Piazza San Carlo ging's weiter zum Parco del Valentino, ja, und die Ultras machten sich auch noch auf den Weg, es gab so einen kleinen Fanmarsch, das war ganz cool, aber was ich dir sagen muss, Sebastian, wir haben ja am Montag darüber gesprochen, dass EGETRANS den Champions League Trakt dahin schickt.
Mit alkoholfreien Getränken, ja, genau.
Richtig, und die gab's auch. Und ich muss sagen, also sowohl die Musikauswahl wie auch das Ausschankverhalten, da müssen wir noch mal drüber reden. Also ich bin natürlich sehr dankbar für die Gratisgetränke, aber da gab's halt nur so einen Pappbecher mit Cola oder Wasser. Ich habe gedacht, man kriegt da halt eine Dose oder eine Flasche in die Hand gedrückt, aber so war es nicht. Aber trotzdem eine coole Aktion, keine Frage. Es gab auch genügend Biergarten vor Ort und man konnte dann dahin gehen und einfach feiern. Und vielleicht, Sebastian, hätten wir im Vorfeld schon darüber nachdenken sollen und draufkommen können, was Parco auf Deutsch heißen könnte. Ich dachte nämlich, der Parco del Valentino sei einfach ein öffentlicher Platz, aber Parco bedeutet natürlich Park. Also kommst du da auf eine große Parkanlage und das war auch ein Stück weit wieder ein Problem, weil sich natürlich die ganzen VfB-Fans in diesem großen Park auch wieder ein Stück weit verlaufen haben. Also du hattest einfach nicht dieses Fanknäuel, wie wir es aus Madrid kannten. Du konntest diese ganz coolen Bilder halt einfach nicht erzeugen, die wir aus Madrid kannten. Das war ja eine leichte Enttäuschung und das wirkte sich schon auch auf meine Stimmung aus, muss ich ehrlicherweise gestehen, weil ich halt mit dieser Erwartungshaltung dahingegangen bin, dass da 4, 5, vielleicht sogar 6.000 VfB-Fans diesen Parco halt komplett einnehmen werden und wir erleben halt Ähnliches wie in Madrid. War nicht der Fall. Jetzt frage ich dich mal, du hast das Ganze ja mit Sicherheit auch über die Social-Media-Kanäle etc. und auch übers Fernsehen mitverfolgt. Was war denn so dein Eindruck? Also Invasion oder eher Invasionle, so?
Ich muss gestehen, in der letzten Woche war ich jobtechnisch ziemlich eingespannt, deswegen habe ich das nicht so intensiv verfolgt, aber aus meiner neutralen Sicht in dem Fall war es halt deutlich weniger VfB-Präsent als zum Beispiel in Madrid, aber ist ja auch klar, es gab keinen Fanmarsch, sondern ihr wurde dann irgendwie, da wirst du noch gleich drüber erzählen, mit irgendwelchen Bussen zum Stadion gekarrt, das Stadion ist außerhalb und nicht in der Stadt, du triffst dich im Parco. Ich habe übrigens, kann ich jetzt mal kurz mit angeben, das Latinum, ich hätte ja sagen können, dass Parco Park heißt und Piazza Platz heißt,
Das Piazza habe ich noch hingekriegt, aber bei Parco war es dabei.
Gut, da braucht man das Latinum dann für tatsächlich,
um das ja, zu natürlich.
Übersetzen. aber tatsächlich, ich habe schon gemerkt, hey, da ist gute Stimmung und so weiter, da sind viele Leute und ich kenne auch tatsächlich unfassbar viele Leute, die halt ohne Tickets runtergefahren sind, haben gesagt, wenn wir ins Stadion kommen, cool, aber wenn wir keins kriegen, dann gehen wir halt in den Huntsman-Pub und gucken halt da und auch die hatten großen Spaß und diese Leidenschaft für diesen Club da runterzufahren in der schon fast Gewissheit, wir kommen eh nicht ins Stadion und du guckst dir dann im Fernsehen in Turin das Spiel an. Ich finde das halt einfach unfassbar.
Das fand ich wirklich großartig. Also ich würde behaupten, mit den meisten Menschen, mit denen ich gesprochen habe, sind die wenigsten ins Stadion gegangen. Also fast alle haben gesagt, nö, ich habe kein Ticket, wir machen einfach im Huntsman einen drauf. So, und da habe ich gedacht, Alter, das ist so krass, die setzen sich Dienstag früh ins Auto, gucken, dass sie vor allem dann auch noch rechtzeitig zu diesem Fantreff kommen, um das mitzunehmen und gucken sich danach Fußball in Turin in einem Pub an.
Im Fernsehen.
Das ist Wahnsinn. Einfach, ja. Ey, das ist Leidenschaft. Und es ist einfach großartig, was der VfB da erzeugt hat.
Das ist halt Liebe einfach. Ne? Also du nimmst dir mindestens 2 Tage Urlaub, prügelst da die, keine Ahnung, wie viel 100 Kilometer das sind und fährst dir halt wieder hoch, um ein Spiel vom VfB im Fernsehen zu gucken. Aber natürlich dann mit ein paar hundert anderen VfB-Fans in einem Pub in Turin. Und das ist halt wieder geil.
Heute habe ich eine Geschichte gehört, die kann ich ganz kurz mit euch teilen, ohne Namen zu nennen. Und da ging es um einen Menschen, der tatsächlich auch unbedingt nach Turin wollte, das Problem aber hatte, dass er am Mittwoch früh um 10 einen ganz wichtigen Termin zu absolvieren hatte. Und er wollte eigentlich sich das Spiel angucken in Turin, dann sich ins Auto setzen und direkt zurückdüsen, um pünktlich beim Termin zu sein.
Autsch, ja.
Und sein Chef musste ihm wirklich gut zureden und fast schon verbieten, diese Reise anzutreten, weil er komplett überzeugt war, das zu machen. Er hat sich dann aber vernünftigerweise dagegen entschieden, weil da hängen natürlich auch schon ein paar Sicherheitsaspekte damit dran, wenn du dich danach noch ins Auto setzt und komplett ohne Schlaf, übermüdet und vielleicht noch ohne Essen von Turin nach Stuttgart zurückbretterst. Also danke dafür, aber er war sehr traurig, dass er nicht mit dabei sein konnte. Sei es drum. Dafür hat er mir schon gesagt, ist er auf jeden Fall in Belgrad und in Bratislava. Heute gelesen, dass das als Terror-Tour bezeichnet wird. Das
fand ich ganz gut. Gut, beide oder nur eine oder nur Bratislava?
Also ich glaube, ich vermute mal, Bratislava ist eher die Love-Tour und Belgrad dann die Terror-Tour.
Terror-Tour und Bratislava ist wahrscheinlich Bier-Tour dann, ja.
Jetzt muss ich mal erzählen, wie das mit den Bussen ablief. Ihr merkt schon, heute geht's nicht so ausführlich ums Spiel. Ich will mehr so einen Erlebnisbericht euch liefern, wie es sich vor Ort dargestellt hat. Und wir fanden ja die Aktion super cool, dass es eben Shuttlebusse gibt. Und jetzt muss ich vorsichtig sein, weil ganz genaue Zahlen habe ich nicht. Ich kann aber mit euch teilen, dass eigentlich vereinbart wurde, dass 2018 vielleicht auch 17 Busse vor Ort sein sollten am Parco del Valentino, die VfB-Fans dann zum Stadion fahren. Und eigentlich sollte es so ablaufen, dass immer 4 bis 5 Busse einen Schwung VfB-Fans abholen und 20 Minuten später kommt der nächste Bus oder die nächsten 4 bis 5 Busse und die weiteren Zuschauer kommen Richtung Stadion. Und du hättest natürlich dann so einen Rhythmus gehabt, der einfach eine kontinuierliche Zubringung zum Stadion gewährleisten kann, ohne lange Wartezeiten. Stattdessen kamen alle Busse auf einmal und es waren deutlich weniger als versprochen. Jetzt unterscheiden sich ja so ein bisschen die Zahlen. Die einen sagen, es waren nur 8, die anderen sagen, es waren 10, die nächsten sagen, es waren 14. Aber es waren definitiv weniger und definitiv zu wenig. Und die kamen, wie gesagt, alle in einem Rutsch. Dann sind alle, die weit vorne standen, in diese Busse reingestürmt. Da muss man dazu sagen, in der ersten Tour sozusagen wurde tatsächlich noch darauf geachtet, dass die Busse nicht zu voll werden. Ja, Problem war natürlich nur, es gab nur noch eine zweite Tour. Ja, und alle, die nicht reingekommen sind, mussten ja danach irgendwie in diese Busse rein. Und da konnte man nicht mehr darauf achten, die Kapazität des Busses nicht zu überschreiten. Und was natürlich noch ein viel größeres Problem war, du stehst dann da an der Bushaltestelle und das Stadion ist ungefähr so 35 Minuten mit Bus vom Park entfernt. Das heißt, die brauchen hin und zurück über eine Stunde.
Also wir reden davon, du bist in Stuttgart in der Innenstadt und das Stadion ist auf den Feldern.
Ja, zum Beispiel. Okay. Ja, also du stehst dann da und du kriegst keinerlei Informationen. Und an der Stelle ganz großen Dank an die Fanbetreuung und auch ans Fanprojekt, die sich wirklich, und das kann ich an der Stelle für alle VfB-Mitarbeiter sagen, den Arsch aufgerissen haben, in Madrid Dinge möglich zu machen, Menschen das Stadionerlebnis zu ermöglichen. Also was ich da erlebt habe, also insbesondere Fanbetreuung, war übermenschlich. Ja, also das sind ja nicht irgendwie 20 Leute, die sich darum kümmern. Das ist wirklich nur ein ganz kleines Team von 3-4 Leuten. Und die haben sich wirklich, wirklich den Buckel krumm geschuftet, um vor Ort wirklich alle zufriedenzustellen. Aber noch nicht mal denen ist es gelungen, konkrete Informationen zu bekommen, was jetzt den Bus-Shuttle betrifft. Das führte dann dazu, dass der eine oder andere...
Ich muss kurz einhaken, du hast gerade gesagt, in Madrid, da war das tatsächlich ganz genauso. Also auch da war es so, dass sich Fanbetreuung und Fanprojekt halt für die VfB-Fans eingesetzt haben. Und wahrscheinlich haben sie den Job mindestens genauso gut auch in Turin gemacht, wie du erzählst.
Absolut. Danke für die Korrektur, aber es gilt eigentlich fast für, oder nicht fast, es gilt für alle Spiele. Also du stehst dann da, weißt nicht, was los ist. Und jetzt wollte ich gerade erzählen, es ging dann schon los, dass verschiedene Fans sich dann in diese uralt S-Bahn oder Straßenbahn halt gedrückt haben. Also das ist wirklich eine Straßenbahn aus den 70ern. Es ist unfassbar, komplett verdreckt, eng, klein. Es ist wirklich abenteuerlich. Es ist im Endeffekt wie in einem Museum. Also da durftest du dann mitfahren. Das haben manche versucht. Andere haben versucht, sich ein Uber zu holen. Die nächsten wollten mit dem Taxi fahren. Also alles ging schon so mehr oder weniger von diesem Park weg. Nicht das Gros der Leute, aber so in Teilen. So, dann irgendwann, nach über einer Stunde, kamen diese Busse zurück. Und dann brach, ich möchte nicht sagen Panik aus, aber zumindest mal eine gewisse Unruhe, weil natürlich alle mit wollten und Angst hatten, dass sie jetzt wieder stehen gelassen werden. Und dann hätte es von der Zeit her echt knapp werden können, beziehungsweise es hätte einfach nicht mehr gereicht. Und man wusste ja auch nicht, ob sie noch ein drittes Mal fahren. Also drücken alle in diese Busse rein. Und ich bin jetzt 1,90, relativ groß, aber es war so krass eng, wirklich so krass eng, es tauchten plötzlich Gliedmaßen auf, die definitiv nicht zu mir gehörten, aber an mir dran waren. Und das war wirklich nicht gut. Und wir hatten echt Glück, dass hier keiner zu Schaden kam. Also das war wirklich ein Problem, weil ich hatte kurz mal die Sorge, okay, wenn jetzt einer hier irgendwie umkippt, was natürlich schwierig ist, ja, aber wenn es passiert, dass jemand am Boden landet, das merkt keiner. Der wird halt einfach übertrampelt. Also das war eine super gefährliche Situation. Es wurde auch nicht irgendwie groß von Polizei oder Ordnern kontrolliert, wie der Zugang zum Bus läuft. Was ich mich gefragt habe, das war ein langer Gliederbus mit 3 oder 4 Türen, aber man hat nur vorne die Tür geöffnet, was natürlich dann dazu führte, dass alle, die weiter hinten am Bus standen, plötzlich nach vorne drückten. Und es war wirklich ein beängstigender Zustand. Und also ich habe mit einigen Leuten gesprochen, die fanden es nicht cool. Manche haben da schon ihre Schuhe verloren, mussten sie dann vorm Stadion nicht mehr ausziehen. Es war tatsächlich so, dass als wir losgefahren sind und du zum Fenster rausgeschaut hast, da diverse Schuhe lagen, weil die halt einfach wirklich von den Füßen runtergetrampelt wurden. Und das fand ich halt, also, das ging gar nicht.
Aber ich verstehe sowas einfach nicht. Also Juventus Turin ist ja wirklich ein Traditionsverein, ein etablierter Verein. Die spielen schon seit ewigen Zeiten international. Gut, das Stadion ist jetzt wahrscheinlich, ist jetzt woanders. Aber da kommen ja viele große Fanszenen hin. Und du hast immer dasselbe Prozedere. Und warum wird das nicht optimiert und vor allen Dingen, warum gibt es keine Informationen? Also du kannst ja auch dann in Kooperation mit den Auswärtsvereinen halt irgendwelche Sachen durchsagen oder vorher irgendwie streuen, ne? Aber dass da so gar nichts kommt, die Leute fahren hin und ich meine, als du nach Turin gefahren oder geflogen bist, wusstest du, dass du mit dem Bus zum Stadion musst? Also ich habe die Information erst danach quasi so mitbekommen, dass es einen Bus-Shuttle gibt und so viele.
Ich wusste das, da stand in der Fan-Info und wir haben es ja auch im Podcast gesagt. Okay. Aber stimmt, ich dachte halt, es wäre einfacher, zum Beispiel mit der Straßenbahn hinzukommen. Genau, aber vergiss es. Also das Ding, ich hätte da wahrscheinlich noch nicht mal aufrecht stehen können. Also da wollte ich einfach nicht rein. Und ansonsten ist der Verkehr halt italienisch. Also das heißt, du verzichtest dann auch gerne aufs Taxi. Weil das wollte ich jetzt gerade noch sagen, was cool war. Die Busse wurden von Polizei Eskorte begleitet.
Das habe ich tatsächlich gesehen, ja,
genau. Das war mega cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn da die Polizeimotorräder an dir vorbeirauschen, die ganze Stadt absperren, nur damit du zum Stadion kommst. Ich stand da zwar drin, wie in so einer Sardinenbüchse, aber ich gebe ganz ehrlich zu, ein bisschen cool fand ich mich schon in dem Moment. Wie so ein Staatsgast. Ja. Aber es könnte auch ein Gefangenentransport gewesen sein, man weiß es nicht. Also da gibt's dann wieder Parallelen zu Madrid. So, im Bus, es ging einigermaßen, es stank unfassbar, also das war wirklich ekelerregend, aber gut, auch das haben wir überlebt. Wir kamen dann an am Stadion, dann ging es da auf diesen Gäste-Fan-Parkplatz, da standen dann auch schon ein paar Busse von Fans, die halt direkt zum Stadion angereist sind, und der erste Schwung war auch schon im Stadion, dennoch dauerte es wirklich sehr lange, bis man praktisch ins Stadion gelassen wurde. Ich hatte noch Zeit, ein Video zu machen, ich hatte noch Zeit, das Video zu schneiden, ich habe noch 4, 5 Gespräche geführt, ich habe noch eine wirklich herzzerreißende Geschichte gehört von einem Typen, die sind nach Mailand gefahren am Montag, und dort wurde ihre Autoscheibe eingeschlagen und es wurden Dinge entwendet, wie zum Beispiel das Ticket, Personalausweis und Geld, ja, und jetzt hatte er klugerweise sich vorher Fotos gemacht, zum einen auch von seinem Personalausweis, zum anderen auch vom Ticket, stand dann vorm Stadion. Das Ticket war auch gültig, also du kannst ja dann praktisch über diesen Screenshot sozusagen gucken, ob das Ticket schon entwertet wurde. Wurde es nicht, es war gültig, und wie gesagt, das Foto des Personalausweises war auch da, und sie wollten diesen Typen einfach nicht ins Stadion lassen. Ja, auch da wieder die Fanbetreuung, alles versucht, ihn reinzubringen, es auch geschafft. Ja, und solche Geschichten gab es mehrfach. Es gab dann auch noch Berichte, dass wurde mir auch so gezeigt, von Menschen, die ganz kurzfristig noch an Tickets kamen, weil es Rückläufer gab, ja. Und dann haben sie versucht, die Tickets, die eigentlich ausgestellt waren, auf Max Müller umzuschreiben auf Lisa Kleinschmidt. So. Und das funktionierte auf der Weboberfläche, aber wurde im Juve-Ticketsystem nicht hinterlegt. Ja, jetzt bist du dann vorm Stadion gestanden, willst dich praktisch registrieren, willst reingehen, zeigst deinen Pass, und dann sagt das Ticket auf einmal, ja, Moment mal, da passt ja der Name gar nicht zum Inhaber. So, und das war auch ein Riesenproblem. Da war es wirklich schwer, alle ins Stadion zu bringen. Und ich weiß nicht, wie lange die Fanbetreuung draußen gearbeitet hat. Aber es war, also auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit waren da mal irgendwann alle drin. So lange hat das gedauert. Also die konnten praktisch die komplette erste Halbzeit nicht schauen. Und die krasseste Geschichte, die ich gehört habe, war ein Typ, der gar nicht reinkam, der, wie gesagt, ein Ticket sich geholt hat, ganz normal im Verkauf, umschreiben lassen hat, zum Stadion gefahren ist, nicht reingekommen ist. Und sie haben mit ihm diskutiert, ihn nicht reingelassen, wie auch immer. Also er konnte das Spiel nicht sehen, und er hatte dann einen Wunsch. Er wollte einfach nur ein Foto im Stadion machen. Er hat darum gefleht, wirklich ein Foto im Stadion machen zu dürfen. Und tatsächlich wurde es ihm dann ermöglicht, mit einer Begleitung, mit einem Ordner ins Stadion zu gehen, nach Abpfiff, um ein Foto zu machen.
Oh nee, echt jetzt?
Ja, ja. Aber hey, jetzt sage ich dir was. Der war einfach nur glücklich.
Ja, klar. Also
es war wirklich krass. Also ich wäre halt komplett empört und sauer gewesen. Ja. Und der saß neben mir dann im Huntsman. Wir waren abends nochmal im Huntsman und sagte so zu mir, hey du, das war einfach mega cool. Ich konnte die Mannschaft noch vor mir sehen, weil er ist ja halt direkt nach Abpfiff reingegangen.
Ah, geil, okay, ja gut.
Und hat das einfach komplett für sich gefeiert. Und ich dachte so, ey, das ist eine Einstellung, die ist so krass. Und die geht auch nur, wenn du diesen Verein liebst. Also wirklich Wahnsinn. Und nochmal. Fanbetreuung, Fanprojekt. Ich ziehe meinen Hut. Ich ziehe wirklich meinen Hut, wie ihr das durchhaltet. Es ist unglaublich. Also ich würde einfach komplett eskalieren, glaube ich, da vor Ort. Also da muss man wirklich, glaube ich, geschult sein, um das ertragen zu können. Und ich halte mich in Zukunft auch wirklich zurück mit Repressalien, die hier in Deutschland stattfinden. Das ist überhaupt kein Vergleich. Also das ist wirklich, habe ich noch nie erlebt bei keinem deutschen Verein, dass so mit Gästefans umgegangen wird. Und weil du vorhin gefragt hast, Sebastian, warum kriegt man das denn in Turin nicht besser hin? Man ist es doch gewohnt, diese internationalen Spiele. Ich glaube, die wollen das nicht.
Die wollen, ist so, ja,
klar. Ja, dass du die schlechtmöglichste Erfahrung machst. Und die möchten auch, dass die Leute das wissen. Wenn du zu uns kommst, es wird dir keinen Spaß machen. Du kommst hier nicht hin, um eine Party zu feiern, sondern wir machen dir das Leben schwer. Und das ist einfach, das ist ein Unding. Das killt die Fußballkultur. Darum geht es doch. Ey, da lernst du Menschen kennen. Ich habe, glaube ich, 4, 5 Italiener kennengelernt. 3 davon kamen aus Reutlingen, interessanterweise. Leben aber jetzt wieder in Turin. Sei es drum. Aber du knüpfst Kontakte. Du siehst eine andere Fußballkultur. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, wie anders die ist. Und das alles wird dir im Endeffekt versagt mit dem Argument oder mit dem Hinweis auf Sicherheit und was weiß ich. Und ich denke mir, ja, ich kann das verstehen. Es gibt Fanszenen, da muss man das mit Sicherheit etwas strikter handhaben als eben bei uns. Aber unsere Fanszene ist weder für Ausschreitungen bekannt, noch für irgendwelche Übergriffe oder sonst irgendwas. Und warum man dann mehr oder weniger alle Fangruppen in Sippenhaft nimmt, verstehe ich nicht. Und da muss man nochmal sagen, was ich schon in Madrid gesagt habe. Unsere Fanszene geht damit so erwachsen um. Die gehen damit so erwachsen um. Da hörst kein Rumor, nix. Normalerweise, alles, was wir jetzt erleben, widerspricht eigentlich der Fankultur, der aktiven Fanszene. Aber sie wollen das miterleben für ihren VfB. Und das finde ich großartig. Eine Anekdote noch. Ich hau heute alles raus. Es ist eine andere Podcast-Folge. Gib mir die. Aber ich brauche die für mich. So. Eine Geschichte noch. Es wurde im Vorfeld vereinbart, welche Banner, welche Fahnen mit reingenommen werden dürfen. Da gab es Abnahmen von Feuerwehr etc. pp. Das wird ja alles im Vorfeld geklärt. Dann stehen, egal welche Gruppierung, steht vorm Stadion und es heißt auf einmal, die Fahne kann nicht mit rein. Obwohl es im Vorfeld, wie gesagt, geklärt wurde. So, dann wurde rumdiskutiert, wie kriegt man denn jetzt die Fahne mit rein? Weil du weißt, wie wichtig die Fahne ist, ja, für die Ultra-Gruppierung. Also ohne Fahne keine Ultras. So. Dann wurde gesagt, pass auf, wir machen Folgendes, ihr haltet jetzt die Fahne und wir filmen euch ab. Also die Polizei, diese Leute, ja, was ja auch schon wieder schwierig ist. Also ich meine, da fragst du dich halt auch, was soll das denn jetzt? Sie haben es dann auch wieder mit Hilfe der Fanbetreuung geschafft, das Ding mit reinzubringen. Aber das sind wirklich Zustände, das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn und das geht gar nicht. Und ich werde mich immer dagegen wehren. Und es hat nichts damit zu tun, dass ich besonders ultrafreundlich bin. Nee, ich bin fußballfanfreundlich, weil das betrifft eben nicht nur Ultragruppierungen. Das betrifft mich, das betrifft Kinder, das betrifft alle. Wir haben alle darunter gelitten. Und das war keine Aktion gezielt gegen irgendwelche aktiven Fanszenen. Das war eine gezielte Aktion gegen Fußballfans. Und das finde ich einfach, das ertrage ich nicht und das akzeptiere ich auch nicht. So.
Genau, deswegen finde ich es auch wichtig, dass wir dann auch vielleicht ein bisschen, also als VfB-Fans mal ein bisschen sensibler werden, wenn halt Auswärtsfans bei uns sagen, hey, was da abgelaufen ist, das geht so nicht, ne? Und ich nehme da mal als Beispiel tatsächlich den KSC, wo irgendwelche Familien eingekesselt wurden. Ich nehme die Kölner am letzten Spieltag, wo beim Einlass unfassbare Situationen entstanden sind, die einfach nicht passieren dürfen. Und jetzt merken wir, und die Ultras kennen es ja sowieso Spieltag für Spieltag, aber jetzt merken wir auch mal als normale Fans, sage ich mal, wie furchtbar das sein kann, Auswärtsfan zu sein. Vor allen Dingen, dass man sich halt einfach so unfassbar unwillkommen fühlt halt, ne? Und ich finde, da müssen die Heimfans dann auch ein bisschen Partei für die Auswärtsfans ergreifen, um vielleicht mal irgendwelche Zustände schaffen zu können, die es auch für Auswärtsfans dann erstrebenswerter machen, irgendwo hinzufahren. Und gerade die Champions League, ich meine, da treffen sich die besten Mannschaften Europas. Der VfB gehört dazu und der gegnerische Verein signalisiert ihr auf allen Kanälen, du, eigentlich haben wir gar keinen Bock, dass ihr kommt. Und eigentlich muss man sagen, okay, dann bleiben wir halt weg, aber wir haben ja Bock auf die Party und wollen dahin und wollen den VfB sehen, wenn er nach 15 Jahren mal wieder international spielt, aber das ist halt irgendwie alles schwierig.
Ja, super schwierig und ich würde mir natürlich wünschen, dass die Politik da auch mit eingreift, aber da können wir, glaube ich, nichts erwarten, haben wir jetzt erst mitbekommen in Innenministerkonferenz, also ich glaube, die schauen sich da eher noch was ab, als dass sie dagegen wirken. Also das wird nicht passieren, aber ja, also ohne Fanbetreuung wären da eine ganze Menge Menschen enttäuscht gewesen und das haben sie hinbekommen. Wirklich tolle Arbeit. Ich muss es nochmal sagen, weil es ist wirklich abartig. Ich bin mit der Fanbetreuung vom Hotel am Mittwoch zurückgefahren zum Flughafen und auch da schon wieder gearbeitet, schon wieder versucht, Dinge zu klären, immer noch betreffend Turin. Herausragend, einfach herausragend. Danke, danke für eure Arbeit. Es ist wirklich, wirklich krass. So, zurück zum Stadion. Es wurde tatsächlich jeder Pass kontrolliert, jedenfalls beim Auswärtsblock. Jedes Ticket, jeder Pass wurde alles kontrolliert. Dann mussten auch tatsächlich die Schuhe ausgezogen werden. Ja, es wurden dir die Zigaretten und die Feuerzeuge abgenommen. Also es war wirklich so, du durftest im Stadion nicht rauchen. Das ist okay, damit kann ich leben. Also das finde ich auch gut. Das kann man so machen. Aber dass man die Zigaretten wegwerfen muss, fand ich schon krass. Was dazu führte, dass ganz viele Menschen direkt nach dem Durchgang erstmal auf Toilette mussten und sich die Zigaretten wieder aus dem Arsch kramen. Also es war tatsächlich so, dass ganz viele ihre Schachteln in ihre Unterhose reingeschmuggelt haben.
Okay.
Sei es drum. Und spannend fand ich übrigens, dass ich unsere Osmo-Kamera, die habe ich jetzt nicht neben mir liegen, sonst würde ich sie mal in die Kamera zeigen, die hat ja schon durchaus im eingeklappten Zustand Ähnlichkeit mit einem Teleskopstab.
Ja. Ja?
Und die konnte ich aber mit reinnehmen. Also okay. Die haben sie abgetastet und sich offensichtlich gedacht, ja, also das, was kann das schon sein? Also
der freut sich schon. Nur darüber ins Stadion zu kommen.
Ja, offensichtlich. Ja, ich hatte es tatsächlich in der Seitentasche. Also,
okay.
Also wenn ich das hinbekommen hätte, herausragend. Nee, aber das war schon spektakulär. Hatte ich vielleicht auch Glück mit dem Ordner, der mich abgetastet hat. Aber das möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen. Mir gegenüber waren die Ordner super freundlich und hilfsbereit. Also ich kann da nichts Negatives sagen, die haben ihren Job gemacht und wie gesagt, waren mir gegenüber sehr hilfsbereit und freundlich.
Genau, ich glaube, da muss man auch mal grundsätzlich aufpassen, also so wie nicht alle Auswärtsfans über einen Kamm geschoren werden sollten, ist es natürlich auch beim Sicherheits- und Ordnerpersonal so, ne? Also da gibt es halt gute und schlechte und nur weil es schlecht organisiert ist, im Ganzen bedeutet es nicht, dass die Ordner halt irgendwie scheiße sind. Mhm. Und andersrum kann es sein, es ist gut organisiert und dann fahren halt irgendwie St. Pauli-Fans nach Dortmund und werden da halt dann von Ordnern drangsaliert. Also das ist dann schon sehr diffizil, die ganzen Sachen auseinander zu klamüsern.
Absolut. Und wenn wir schon beim Thema Drangsalieren sind, komme ich jetzt zum Umlauf mit diesem einen Kiosk. Also ich habe nur einen Kiosk gesehen, dort wurden Getränke verkauft und es gab die Schlange des Todes. Ja, ich war mit meinem Kumpel David im Stadion und also der war bestimmt eine Stunde vor mir im Stadion, oder sagen wir mal eine Dreiviertelstunde. Und er war danach eine halbe Stunde später an seinem Platz. Ja, also ist wirklich Wahnsinn gewesen und dann auch da wieder die Verkaufsstände sind mit so Zäunen versehen. Also da sind wirklich, sieht aus wie im Knast halt. Also kannst du dir das vorstellen, was ich meine? Das sind halt so Zäune um diese Verkaufsstände, dass du offensichtlich die Scheiben nicht einschlägst oder sonst irgendwas. Das ist halt schon auch irgendwie krass. Ich bin in dieses Stadion gegangen und dachte mir so, okay, wir sind in Italien, bei uns gibt's Aramark, hier in Italien gibt's wahrscheinlich eine gute Pizza. Am Arsch geleckt, ja, um mal hier einen berühmten VfB-Trainer zu zitieren. Es gab die schlechtesten Sandwiches, die ich ever gesehen habe. Wirklich, die waren so schlecht. Ich hab sie nicht gegessen. Wenn es jemand getan hat, bitte mal eine Review schreiben hier in die Kommentare. Ich konnte es nicht essen. Also es sah wirklich fürchterlich aus. Also unglaublich. Gut, ins Stadion reingegangen und ja, es ist halt genauso, wie man es befürchtet. Ja, also die komplette Eventisierung. Es hatte nichts Eigenes. Kein Alleinstellungsmerkmal und ich dachte im Vorfeld schon noch, vielleicht ist so noch ein bisschen dieser Dele Alpi-Vibe zu spüren. Ja, es ist ja der gleiche Ground sozusagen. Ja, es wurde halt einfach abgerissen und neu draufgestellt. Aber es war wirklich nichts mehr davon da. Es wirkte komplett steril. Das lag natürlich auch an diesen weißen Sitzschalen überall. Aber das, ja, fand ich also wirklich irgendwie merkwürdig. Also das Stadion hätte halt auch in Leipzig stehen können oder in Madrid oder sonst irgendwo. Ich habe halt nichts gespürt von italienischer Fußballkultur, wenn überhaupt dann noch vereinzelt von den Rängen, weil es ab und zu mal eine obskure Geste gab oder sowas. Aber im Stadion selbst war es halt einfach wieder die komplette Eventisierung. Und ich sag gleich dazu, das hat auch seine Berechtigung. Es gibt bestimmt Leute, die finden das großartig. Aber ich persönlich stehe halt darauf, wenn ich in ein Stadion komme und anhand der Stimmung und anhand des Stadions und so dieser ganzen Atmosphäre drumherum merke, ich bin jetzt hier in einem Serie A-Stadion und eben nicht irgendwo, das Ding hätte auch in Mainz stehen können mit 40.000 Kapper.
Also ja, ich hätte aufgrund der Größe des Stadions und dann auch im Vorfeld am Fernseher, als dann diese Strobo-Show kam, dachte ich, okay, das sieht aus wie in Wolfsburg eigentlich. Mhm. Also das war alles so clean, so neutral. Dann diese Lichtshow und irgendwie ist es nicht laut und ich hatte schon wirklich große Wolfsburg-Vibes.
Ja, also so ähnlich fühlt es sich tatsächlich an. Ja, und die Leute kommen natürlich dann auch wieder spät, gehen ganz, ganz früh. Gut, jetzt führte mit Sicherheit auch das Ergebnis dazu, dass die Juve-Fans nicht bis zum Schluss aushalten wollten. Aber dennoch, also das ist schon anders als bei uns. Also bei uns lernen sich die Ränge auch nach Niederlagen nicht so schnell. Und das, ja, ich weiß es nicht, ob das überall in Italien ist, so in den Stadien, müsste ich jetzt mal ausprobieren. Aber ja, fand ich persönlich eher abstoßend, muss ich ganz ehrlich sagen. Und um das nochmal aufzunehmen, was du vorhin gesagt hast, dass man sich als Gästefans da überhaupt nicht willkommen fühlt, man könnte fast sagen, als Fans, die Fankultur sozusagen im Herzen tragen, die werden abgelehnt, weil das betrifft ja nicht nur uns deutsche Stuttgart-Fans, sondern es betrifft ja dort den ganzen Fußball und dementsprechend war es auch komplett richtig, dass unsere Ultras einen Banner hochgehalten haben mit der Aufschrift Chiama il Calcio Della Juve, was so viel heißt wie wer Fußball liebt, hasst Juventus, weil eben genau dieser Verein diese Fankultur bekämpft, wo es nur geht. Und Sebastian, du weißt es natürlich, es wurden eigentlich Spruchbänder verboten, aber du kannst uns jetzt aufklären, wie unsere Ultras ihr Spruchband mit ins Stadion gebracht haben.
Nee, kann ich nicht. Also, da warte ich
jetzt auf
eine Lösung. Ich weiß es nicht.
Ah, du weißt es gar nicht?
Nein.
Ah, dann erzähle ich dir das jetzt. Das ja, ist gerne. Großartig. Also es wurden ja Spruchbänder verboten, das durftest du nicht machen. Und unsere Ultras haben sich gedacht, ja gut, wenn Spruchbänder verboten sind, dann drucken wir uns einfach T-Shirts. Ja, da stehen dann praktisch auf dem Rücken oder vorne drauf, weiß ich jetzt nicht, Buchstaben. Und die halten wir dann, nachdem wir sie ausgezogen haben während dem Spiel, einfach zusammen nach oben. Und so entsteht ein Spruchband. Das fand ich schon ziemlich geil, muss
sehr
ich sagen.
Sehr clever, ja.
Ja,
das fand und wir haben es tatsächlich auch wirklich für sehr schöne Botschaften genutzt, zum Beispiel auch für eine Botschaft für die Hochwasseropfer in der Region Romana und Emilianino. Na, ja. Ich weiß es gar nicht, wie es heißt. Also und da gab es tatsächlich auch sehr positive Reaktionen im ganzen Stadion, auch halt von italienischen Fans.
Ja, das fand ich großartig. Es war ein toller Moment. Natürlich einmal die Botschaft finde ich schon toll, dass unsere Ultras daran denken und diese Botschaft setzen. Aber das war echt ein bewegender Moment, muss ich einfach so sagen. Also ich habe jetzt so viel gemeckert über Fankultur etc. Die Menschen, die in dieses Stadion gehen, also ins Juve-Stadion, die Italiener, die lieben ihren Verein so, wie wir den VfB leben. Ja, und sie haben halt mehr oder weniger von ihrer Clubführung das präsentiert bekommen, was wir jetzt auch vor Ort vorgefunden haben. Aber sie geben den Verein deswegen nicht auf. Aber in solchen Momenten habe ich dann doch wieder diese Hoffnung, dass Fußball verbindet, weil es steht halt das ganze Stadion und man feindet sich an. Also es flogen Bierbecher, es wurden, wie gesagt, obszöne Gesten verteilt, was auch immer. Auch unsere Legenden, Grüße an dieser Stelle, haben sich da ins Schaufenster gestellt und zu Recht, muss ich sagen, zurückgemeckert, nachdem sie im Vorfeld nach dem verschossenen Elfmeter lange beleidigt wurden von diesen Juventi, die unter ihnen saßen. Also das möchte ich garantiert nicht anprangern. Ja, aber in dem Moment hast du halt einfach gemerkt, ja, es gibt A, was Größeres und B, was Verbindendes im Fußball. Und das war einfach ein großartiger Moment, erzeugt von unseren Ultras. Also ich meine, das war eine wichtige Botschaft, die hätte ja jetzt auch, und das greife ich im VfB nicht an, aber die hätten das ja auch bringen können in irgendeiner Art und Weise, dass man sich da nochmal, vielleicht haben sie das auch gemacht am Rande des Spiels, weiß ich jetzt nicht, aber dass man sich da nochmal zu äußert, zu diesem schlimmen Hochwasser, das wir da erleben mussten. Also Das war ein toller Moment, ich glaube, zu Beginn der zweiten Halbzeit fand ich fantastisch.
Wirklich. Genau, wo man auch sagen muss, es hat natürlich auch einen Ursprung, denn das Kommando Cannstatt hat eine Fanfreundschaft mit den Ultras von Cesena, die halt in der betroffenen Region einfach beheimatet sind. Und deswegen war das natürlich komplett logisch, aber natürlich auch total schön, dass sie es gemacht haben.
Ja, absolut, fand ich, wie gesagt, toll. Und ja, zum Stadion habe ich sonst nicht allzu viel zu sagen. Wie gesagt, super steril, austauschbar. Es sind gesteuerte Emotionen, ja, es sind wirklich gesteuerte Emotionen auf Knopfdruck. Das Publikum, das Gros des Publikums reagiert halt wirklich nur auf den Stadion-DJ. Und ja, so, das ist halt nicht das, was ich mir unter Fußballkultur vorstelle. Aber ja, vielleicht seht ihr es anders, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wenn nicht, ist auch egal. Gut, dann möchte ich noch ganz kurz was zur Abreise sagen. Dann haben wir nämlich diesen Fanblock, möchte ich mal sagen, abgearbeitet. Den
Travel-Blog, ja.
Ach so, ich muss ja die Rückreise noch kurz, also die Rückreise aus dem Stadion noch kurz mit dir teilen. Das war nämlich auch nochmal lustig, denn ich habe dir ja gesagt, bei der ersten Fuhre zum Stadion war es so, dass die Busse einmal alles mitgenommen haben, was ging und auch abgezählt wurde, dass nicht zu viel im Bus sitzen. Dann die Busse einmal zum Stadion gefahren sind, wieder zurück etc. Kannst dich erinnern. So, und diesmal war es so, dass alle Busse einfach direkt vorm Auswärtsblock gewartet haben. Und man muss dazu sagen, unsere Ultras, also einige von unseren Ultras sind schon direkt mit ihrem Bus vom Stadion nach Stuttgart zurückgefahren. Das heißt, so ein gewisser Anteil fiel weg. Aber es war dann so, es standen alle zur Verfügung stehenden Busse vor dem Auswärtsblock. Und ich bin dann rausgekommen und sehe so, okay, der erste Bus ist so voll, dass die Türen nicht mehr zugehen, der zweite auch. Und so ging es wirklich bis zum letzten Bus weiter. Dann habe ich mich dann auch irgendwie reingedrückt. Und dann kamen aber auch noch Leute, die mit wollten, die zum Teil halt gar nicht mehr reingepasst haben. Dann ging es wieder mit Polizeieskorte zurück zu diesem Park. Und vom Park aus sind wir dann alle zusammen wieder ins Huntsman gelaufen, wo immer noch die Party tobte. Und auch das wieder, also eigentlich die Party nach dem Stadionerlebnis war mindestens genauso gut wie eben die 90, 92 Minuten in diesem Stadion mitzuerleben. Es ging wirklich bis morgens 3:30, ja, wurde da die Stadt abgerissen und auch hier an der Stelle Props an die italienische Polizei, weil die haben sich halt nie eingemischt. Also kam nie jemand vorbei und kam auf die Idee, uns mal irgendwie zu bremsen. Und ganz ehrlich, es gab Gründe. Wir haben zum Beispiel tatsächlich auf der Hauptverkehrsstraße einfach mal gesungen, getanzt und uns gefreut. Also durchaus wäre es da möglich gewesen, dass in Stuttgart aber sofort der Herr Nopper die Einsatzkräfte rausschickt. Ja, also
aber ich verstehe schon richtig, also wenn Bilal Touré das Tor in der 92. Minute nicht geschossen hätte, dann wäre wahrscheinlich der Huntsman Pub die bessere Location gewesen, um das Spiel zu sehen, als das Allianz Stadium.
Ja, das will ich nicht sagen. Also es ist schon ein besonderer Moment, in einem Stadion zu stehen, in dem Champions League gespielt wird. Und zumal der VfB dann mitspielt. Also das hätte ich auch mitgemacht, sage ich ganz klar. Also für mich ist es nicht ausgeschlossen, auch mal zu einem Auswärtsspiel zu fahren, ohne ins Stadion zu dürfen. Aber dieser Moment, wenn die Mannschaft aufs Feld läuft, und mir geht's dann nur um den VfB, ich habe jetzt da nicht so Feelings, weil da Juve steht oder so. Natürlich große Mannschaft, viele Story etc. Aber es ist tatsächlich dieses Feeling der VfB, die Mannschaft, die vor anderthalb Jahren in Hamburg noch zittern, ich mache Anführungsstriche, musste, um nicht in die zweite Liga abzusteigen, steht jetzt hier in diesem Stadion und spielt in der Champions League gegen Juventus Turin. Das ist jedes Mal Gänsehautfeeling pur. Und da muss ich halt einfach sagen, das Spiel war so unfassbar gut. Die Stimmung war so geil in unserem Block. Und dann natürlich mit dem krönenden Abschluss in der 92. Minute. El Bilal macht das Ding noch rein. Also das Huntsman kommt da nicht ran. Also deswegen kann ich dir leider nicht
zustimmen.
Kann ich dir nicht zustimmen. Gut, jetzt mache ich das noch rund. Mittwoch Abreisetag, natürlich alle komplett im Arsch. Also da hast du ein paar VfB-Leichen draußen rumlaufen sehen. Das kann ich dir sagen. Das war wirklich, ein paar Taten mir richtig leid. Und wer mir richtig extrem leid tat, waren die Menschen, deren Autoscheiben zerstört wurden.
Mhm. Denn was das waren nicht wenige, glaube ich, ne?
Richtig, richtig. Was mir berichtet wurde, während dem Spiel haben sich wohl, ich vermute mal, italienische Fans, die Zeit genommen, Autos mit deutschen Kennzeichen die Scheiben einzuschlagen. Und das ist ja natürlich absolut scheiße. Ja, also da denke ich mir halt auch, okay, hier ist überall Polizei, wir werden, was weiß ich, wie abgeführt und mit Eskorte zum Stadion gebracht. Sowas könnte man dann vielleicht durch eine höhere Präsenz im Stadtbild dann vermeiden. Also es wird auch nicht das erste Mal gewesen sein, und das stelle ich jetzt einfach mal. Also auch da hätte man vielleicht seitens der Polizei ein bisschen darauf achten können, dass wir diese Auswüchse nicht miterleben. Ja, das war mal so der Block Fans und was ich erlebt habe. Ich glaube, ich habe alles abgerissen, was wichtig war. Und wir können dann so langsam mal über das Spiel sprechen, aber auch nur in aller Kürze, weil, wie gesagt, ihr sollt die Folge noch irgendwie hören können. Und Sebastian, wie überrascht warst du über unseren neuen Trikotsponsor?
Sehr. Tatsächlich, wir hatten ja vorher gehört, okay, in Madrid läuft nichts mit Winamax und wahrscheinlich in Turin halt auch nicht. Und dann war unser neuer Trikotsponsor in Turin ja nicht Winamax, sondern Winamax TV.
Ja, das sah richtig komisch aus. Ich muss jetzt erstmal mich selber bremsen, aber danke. Ich hab mir die Seite mal tatsächlich angeschaut und die werben ja wirklich damit, dass sie dort Spiele übertragen. Also wusste ich nicht, wahrscheinlich haben sie das jetzt einfach aufgemacht, um dieses Werbeverbot zu umgehen. Ich habe mich davor nicht mit beschäftigt, aber da fand ich die Trikots in Madrid fast schöner, muss ich an der Stelle sagen.
Genau, aber muss auch sagen, Winamax hat jetzt ja diesen Lifehack nicht erfunden, sondern das ist halt grundsätzlich so, glaube ich, in Italien gibt's ein Werbeverbot für Wettanbieter, aber sobald die halt irgendwie irgendeine Art von News-Angebot haben, sind sie dann nicht mehr nur Wettanbieter, sondern halt auch irgendwie eine Art von Newsportal. Und also diese Hintertür hat Winamax nicht erfunden, sondern es gab halt vorher andere ähnliche Anbieter, die das genauso gemacht haben in Italien, um auf dem Trikot dann halt zu bleiben. Und ja, gut, also das kann man einfach mal so hinnehmen und so ist es halt.
Kann man so hinnehmen. Wir gehen kurz, wirklich nur ganz kurz über die Aufstellung und es waren die erwarteten Wechsel. Maxi und Enzo.
Ja. Winamaxi.
Winamaxi kam rein und Enzo TV für Ramon Hendricks und Fabi Rieder. Ich glaube, damit war zu rechnen und es war auch die richtige Entscheidung. Die waren wichtig fürs Spiel. Und was ich noch ganz interessant fand, dein Buddy Douglas Luiz musste kurzfristig noch gestrichen werden vom Spielerbogen, denn ja, der hat sich beim Aufwärmen verletzt.
Genau, und ich war unendlich traurig, weil wir hatten ja, wie gesagt, am letzten Montag die Folge mit Mario Rika ausgespielt und danach dachte ich, unsere einzige Chance, irgendwie was in Turin zu holen, ist, dass der 50-Millionen-Einkauf Douglas Luiz irgendwann mal wieder Scheiße baut. Ne? Und dann spielt er nicht. Ich dachte, oh Gottes Willen, wie sollen wir jetzt irgendwie was machen?
Aber das Gute war, dass der Trainer was gemacht hat. Ja. Denn der hat ein paar wichtige Leute draußen gelassen. Das hängt auch damit zusammen, dass Juve jetzt am Wochenende gegen Inter spielen muss. Und durchaus, so habe ich es interpretiert, schon, dass auch eine Rolle gespielt hat, also in den Überlegungen. Ich glaube einfach, dass man sich gedacht hat, das Spiel gegen Inter ist wichtiger und A ist der Gegner schwerer als der VfB. Und man hat rotiert, ja, und hat halt einige Spieler nicht eingesetzt, die sonst klar gesetzt sind. Und ich fand, das sah man ab der ersten Minute. Also ich kann mich noch erinnern, ich stehe da im Stadion, es wird angepfiffen und der VfB geht sofort drauf. Ja, also nichts von der Lethargie der vergangenen Spiele. Es war wirklich krass, wie der VfB draufgepresst hat, wie hoch man gepresst hat. Übrigens komplett konträr zu dem, was Juve sonst zu erwarten hatte. Denn wenn Juve sonst gegen vermeintlich schwächere Gegner gespielt hat, dann haben die sich halt hinten mit einem 8- oder 9er Block reingestellt und haben Juve kommen lassen und haben mehr oder weniger die Hoffenheim-Prag-Strategie gewählt. Und man dachte, wenn man weit rausschiebt und Juve sozusagen früh attackiert, dass sie dich dann halt mit ihren vertikalen Pässen, mit ihren Schnittstellenpässen durchs Zentrum relativ schnell auseinanderschrauben können. Aber das war nicht so, weil der VfB die Flügel herausragend abgedeckt hat, weil der VfB Dusan Vlahovic komplett rausgenommen hat, durch gutes Stellungsspiel. Also das ist mir wirklich im Stadion aufgefallen, wie oft der VfB sogar Zweikämpfe aus dem Weg geht, weil das Stellungsspiel so gut ist, weil die Pärchenbildung und die Dreiecksbildung hervorragend funktioniert haben. Das war wirklich beeindruckend. Und jetzt kommt gleich die Frage, Sebastian, auf die hast du wahrscheinlich gewartet. Warum gelingt uns das in Turin und nicht gegen München? Da kann ich es noch verstehen, da ist es vielleicht die Qualität des Gegners. Oder zum Beispiel in einem Spiel gegen Prag. Also natürlich, der Gegner hatte nicht so oft den Ball etc. Aber ich habe schon das Gefühl gehabt, es war nochmal eine andere Haltung bei der Mannschaft zu spüren.
Ja, es war eine andere Haltung. Es war ja so die komplette Gegenreaktion auf das Münchenspiel. Und was ich spannend finde, wir werden irgendwann noch über das Spiel gegen Kiel kurz sprechen, dass Sebastian Hoeneß heute in der PK gesagt hat, gegen München habe man verwachst. Ja, und verwachst heißt ja, man geht eigentlich schon mit einem falschen Setup in den Wettkampf rein. Und ich habe so übersetzt, er hat da schon ein Stück weit auch vercoacht. Also der VfB sollte sein A-Game einfach nicht verleugnen, egal gegen wen man spielt. Und ich glaube, das war auch so eine Reaktion auf das Münchenspiel, dass man sagt, okay, gegen Turin zeigen wir das, was wir besonders gut können. Und wir gucken mal, ob das funktioniert. Und es hat halt wunderbar funktioniert. Dann, dazu kam halt, dass Turin dann den VfB vielleicht nicht so ganz ernst genommen hat oder gesagt hat, das Spiel am Samstag oder am Wochenende ist halt wichtiger als das gegen VfB. Turin geht mit zwei Siegen in der Champions League in die Partie gegen Stuttgart. Den reicht auch ein Unentschieden dann zur Not. Also da kam halt vieles zusammen. Aber diese Bereitschaft, die der VfB von Anfang an gezeigt hat, die war schon überragend. Und sie waren halt kompletter Underdog und haben es halt trotzdem, ich glaube, sie hatten zur Halbzeit knapp 60% Ballbesitz. Also sie haben diese Underdog-Rolle komplett ad absurdum geführt eigentlich, ja, durch Ballbesitz.
Sie haben das Spiel komplett dominiert. Die hatten ganz viele Abschlüsse schon in der ersten Viertelstunde. Das fand ich beeindruckend, wie oft wir dann auch wirklich in Situationen kamen, um abzuschließen. Angelo Stiller mit einer brachialen Partie mal wieder. Man gewöhnt sich ja so schnell dran. Aber nochmal zurück zur Dominanz. Das fand ich wirklich spannend. Das fand ich wirklich spannend, wie es dem VfB gelungen ist. Juve, die einfach wirklich auch sonst Dominanz immer anstreben und Kontrolle in Situationen zu bringen, dass sie all das verloren haben. Also die waren teilweise wirklich überfordert mit der Situation. Und welche Gründe das jetzt waren, ist mir scheißegal. Der VfB hat das taktisch herausragend gemacht. Der VfB war taktisch, spielerisch besser, vom Einsatz her war er besser und war immer in der Lage, Antworten zu finden auf das, was Juve versuchte entgegenzusetzen. Es gab immer mal so kurze Phasen, wo man dachte, okay, jetzt ja kommt Juve besser rein, zack, haben wir ein bisschen wieder umgestellt, neu positioniert, vielleicht der ein oder andere Spieler sich eine kurze Pause genommen, dann wieder zurück gewesen und einfach wirklich rasiert. Und wenn sie dann mal vor unserem Strafraum waren, hatten wir zum einen Jeff Chabot, der eine unfassbare Partie abgeliefert hat. Also was Jeff Chabot da abgerissen hat, also sorry, also ich werde nie wieder über Anton oder Ito hier bei uns sprechen. Jeff Chabot macht's gigantisch, ja. Und wenn seine Vorlage zum Tor von Dennis Undorf gezählt hätte, dann würden wir jetzt auch nicht darüber sprechen, dass er keinen guten Diagonalball mehr spielen kann, weil der war Weltklasse.
Und es ist halt so verheerend, dass, glaube ich, in jeder Zusammenfassung Maxi Mittelstädt als Passgeber genannt wird. Wahrscheinlich, weil beide gelbe Schuhe anhaben, aber ich dachte auch, das ist doch nicht Mittelstädt, aber in allen Zusammenfassungen, die ich gesehen habe, Maxi Mittelstädt schlägt einen brillanten Pass auf Dennis Undorf. Nee, es war Jeff Chabot, der kann das auch, mittlerweile zumindest.
Wussten wir nicht, aber ist so. Und Maxi können wir aber auch erwähnen. Maxi hat auch ein fantastisches Spiel gemacht über die linke Seite, angeschoben, hinten zugelaufen. Die Symbiose aus Stiller, Leveling und eben Maxi Mittelstädt, gerade gegen den Ball, super, herausragend funktioniert, es ist bilderbuchartig, wirklich, ich habe jetzt nur die Stats gesehen und ich habe mir das Spiel am Donnerstag noch auf der Couch angeschaut, es war einfach, also besser geht's halt nicht, sorry, und da eskaliere ich gerne und wenn ihr dann sagt, okay, der dreht komplett durch, nein, dieses Spiel hätte der VfB, wenn wir im Laufen gewesen wären, auch in der Liga, hätten wir Juve in diesem Stadion 4-0 abgeschossen. Ich schwör's. Wir hatten diese Chancen. Erinner dich an Demirovic in der 29. Minute das Ding. Und achtet mal bitte, wenn ihr es nochmal angucken könnt, wir dürfen leider keine Champions League-Szenen zeigen, achtet mal bitte auf das, ich sag's jetzt, fucking Pressing des VfB Stuttgart. Guckt euch das an. Maxi geht drauf, bekommt sofort die Unterstützung von Karasor, Dennis, Jamie und die halten die Position. Das war wichtig. Das war wichtig, um die anderen abzudecken, damit der ballführende Spieler keine Option hat, jemand anders zumindest mal in Richtung zu jemand anderem zu spielen, war hervorragend. Dann gelingt Juve kurz noch der Rebound, aber auch da super rausstechen von Roh, auch der gigantisches Spiel gemacht, super reingeworfen, alles rausgeholt, Elfmeter rausgeholt, gigantisch, der sticht raus, erobert den Ball und Enzo macht dann genau den Schritt hin zu Roh, als ob es gedanklich, das ist Gedankenübertragung gewesen. Das war so krass, der Schritt war so wichtig von Enzo Mio hin zu Roh und ich dachte so, Alter, das sehe ich sonst von Madrid oder Bayern oder sonst irgendwas. Und die tragen ein VfB-Trikot. Ich bin wirklich eskaliert auf der Tribüne, muss ich echt sagen. So, dann nimmt er den Ball auf, dreht direkt auf, Demirovic mit einem perfekten Laufweg, diagonaler Laufweg, bekommt den Ball von Mio perfekt hingelegt und zieht ab. Perrin ist dann noch mit den Fingerspitzen dran. Ihr müsst darauf achten, das Ding wäre eingeschlagen. Das war der perfekte Angriff, aber die Turiner hatten einfach einen gigantischen Torhüter. Da muss man sagen, Perrin, Weltklasse, super Partie gemacht, Man of the Match geworden. Das Ding schlägt am linken Innenpfosten ein. Und auch danach bleibt der VfB halt voll dran. Pint Juve
kurz in deinem Eifer unterbrechen. Aber fandst du es nicht auch komplett unkonventionell, dass Demirovic den dann auf den kurzen Pfosten gespielt, weil ich hätte gesagt, 8 von 10 Stürmern versuchen, den lang hinten reinzulegen. Und ich fand es überragend, den quasi auf dem kurzen Pfosten zu spielen. Weil es war für mich komplett überraschend. Ich dachte auch für Perrin vielleicht überraschend, aber der hatte irgendwie so einen Riecher. Der hatte sowieso einen richtig geilen Abend, also was der rausgefischt hat. Aber ich fand den Abschluss tatsächlich überragend, den kurz irgendwie versuchen reinzuschießen.
Also ich habe das bei Demirovic schon häufiger gesehen, damals in seiner Zeit bei Augsburg noch. Also dass er dann eher konträr zu dem handelt, was man erwartet ein Stück weit. Hat auch was mit dem stärkeren Fuß zu tun. Und ich, also es war der perfekte Abschluss in dem Moment. Genau so hat er es machen müssen, weil ansonsten, glaube ich, wäre Perrin so oder so dran gewesen. Und hier war es halt so, die Fingerspitzen haben Turin in diesem Moment vom Rückstand gerettet. Ja. Und es ist tatsächlich so gewesen, ich guck, ich stand neben der Heike, Grüße gehen raus, VfB-Service, war sehr schön mit dir. Und wir gucken uns an und haben beide gleichzeitig gesagt, mein Gott, belohnt euch doch mal, weil bis dahin haben sie es ja schon so gut gemacht. Ja? Und es
fehlt, das haben wir in Madrid auch gesagt, ne? Ja. Belohnt euch doch mal, warum geht nicht ein Schuss unter, auf der abgefälscht wird, nicht mal ins lange Eck und nicht aufs Tornetz oben drauf halten. Ne? Also da war schon so ein leichtes Déjà-vu, weil man ja auch wusste, okay, Juve hat einfach die Qualität, um mit einem Angriff das 1-0 zu machen. Also wenn Vlahovic in ausrichtsreicher Position den Ball bekommt, dann liegen wir halt zurück.
Ja, ist zweifellos so. Und ich möchte noch mal kurz bei Demirovic bleiben, weil ich das, also mich fuckt das einfach ab, dass so getan wird, als wäre das ein scheiß Stürmer. Was bringt der uns? Ja, was bringt der uns? Schaut doch mal an, wie der anläuft. Was der zusammen mit Dennis Undav gemacht hat, wie viel Passwege der zugestellt hat. Ja, dass das Aufbauspiel von Turin nicht aufging. Das muss man sich mal einfach anschauen. Es, zum einen sagen wir, ja gut, der schießt zwar Tore, aber sonst ist er nicht so gut mit eingebunden. Also jetzt bringe ich hier noch die Argumentation mit rein, dass er ein super Pressing-Spieler ist. Also der gibt uns ganz, ganz viel. Natürlich gibt er dir nicht das Paket, was dir ein Serou Girassy gegeben hat. Aber ey, there are levels. Ja, also wirklich auch mal cool bleiben. Der Junge reißt sich einen Arsch auf hier. Und der reißt sich wahrhaftig den Arsch auf. Also was der in Turin gezeigt hat, war einfach nur Spitze. War nur Spitze. Und da möchte ich Spieler sehen, die für diese Ablösesumme irgendwo hinkommen und sich so von Tag 1 in den Dienst der Mannschaft stellen. Ich habe kein schlechtes Wort über Demirovic zu verlieren. Nichts, null. Klar, der muss vielleicht hier und da mal ein Tor machen, das er dann nicht gemacht hat, aber seine Quote bleibt trotzdem gut. Und nur weil er nicht ständig am Ball ist und die Bälle verteilt, die Rolle soll er auch gar nicht übernehmen, dafür hat er auch eine falsche Position. Ihr müsst mal gucken, wie er positioniert ist. Er spielt die Rolle ja des Neuners nicht so wie Serou Girassy. Ich habe das schon mal versucht zu erklären, dass diese Rolle aufgeteilt wird, zwischen Undav, zwischen Mio, zwischen einem Leveling, ein Stiller schaltet sich mal mit ein, selten auch mal ein Karasor. Das wird im Kollektiv aufgefangen und es ist nicht Demirovic, der das alles ablaufen soll. Aber was er machen soll, ist das Anlaufverhalten, die Passwege zustellen, Räume verdichten im Aufbau, all das macht er. Und das war ein Schlüssel, dass Turin am Anfang mehr abgedreht hat, als nach vorne zu spielen. Und das muss man auch mal anerkennen. Und deswegen nervt es mich, wenn die Leute dann immer anfangen, ja, aber muss man mal sagen, Demirovic fällt voll ab. Nee, macht er nicht. Der spielt eine gute Saison. Ob der jetzt seine 21 Millionen wert war, I don't know. Ist mir auch scheißegal. Alle wollten ihn, wir haben ihn und er bringt das, was er, was wir auch erwarten durften. Aber ja, er fällt für mich nicht ab. Und er hat
nach 7 Bundesligaspielen einfach 5 Tore erzielt. Also, ja. Sorry. Die Quote ist halt absolut okay. Er ist unser bester Torschütze vor einen Undav und die Quote ist halt wirklich überragend und wenn er die durchhalten kann, weiß man nicht, aber bislang ist es halt wirklich grandios, wie viele Tore er erzielt hat.
Grandios war auch Angelo Stiller in der 41. Minute.
Ja. Du meinst seinen Pass.
Wenn man der Außenrisspass. Alter. Es kann sein, dass ich mir jetzt die Hose ausziehe.
Kannst du machen, man sieht es eh nicht. Also, go on.
Also, es war wirklich großartig, wie er das Ding da auf Undav legt, der dann versucht, mit dem Kopf den Ball ins lange Eck reinzulegen und auch da musste Perrin ran, lenkt den Ball noch über die Latte und hier kannst du eigentlich überlegen, ob Dennis quer spielen sollte auf Demirovic, weil er stand aus meiner Sicht etwas besser, ja, und wenn Dennis den Ball per Kopf auch rüberlegt auf Demirovic, wird schwer für Perrin da nochmal ranzukommen, aber auch das war cool gemacht von Dennis, zweifellos.
Ja,
aber
wieder komplett unkonventioneller Abschluss, irgendwie so komplett Undav-like halt, ne, und du siehst den und denkst, okay, er köpft den eigentlich nur als Rückgabe zurück zu Perrin, der kann ihn fangen, nee, aber der war schon relativ gut, aber dann halt auch nicht so gut, dass Perrin halt keine Chance mehr hat und klar, er kann vielleicht sogar den irgendwie kurz aufs kurze Eck köpfen oder auf Demirovic ablegen, aber es war trotzdem ein brillanter Angriff und dieser Pass mit links von Stiller, mit dem Außenriss, da wirklich punktgenau auf Undavs Kopf. Also würde ich sagen, Marktwerte plus 10 Millionen in der Situation.
Ja. Finde ich herausragend. Und man darf nicht vergessen, ja, Kollege Wagnermann hatte vor der Halbzeit auch nochmal eine halbwegs gute Chance. Also der VfB hätte definitiv führen müssen. Ich gucke mir gerade die XG an. Der VfB 1,01 laut Y-Score, Y-Scout. Und Juventus das habe ich auch noch nicht gesehen, unter 0,01. Also okay, nicht krass. Vorhanden.
So, genau, und ich glaube, der VfB hatte tatsächlich nach 15 Minuten in Turin einen höheren XG-Wert als nach 90 Minuten in München. Und das lag natürlich auch daran, dass alle gut mitgearbeitet haben. Ein Name, der jetzt heute noch gar nicht gefallen ist, ist Jamie Leveling.
Kommt
und auch noch. Der hat über links brutal angeschoben, muss man auch sagen.
Leveling wieder Gott. Gottgleich. Und hätte der den Elfmeter, sei es drum. Ich kann nachher noch eine Anekdote vom Flughafen erzählen. Ich habe tatsächlich Enzo Mio getroffen, aber das erzähle ich gleich. Okay, also zweite Halbzeit, es ging gleich perfekt los. Was mich überraschte, Thiago Motta schickt seine Mannschaft raus, verändert gar nichts. Ja, also es war eigentlich eine grauenhafte Halbzeit, ja, komplett deklassiert im eigenen Stadion, müssen mindestens 1-0 hinten liegen, vielleicht sogar 2-0 und er verändert nichts.
Was hat denn das Publikum gemacht? Wurde gepfiffen?
Ganz ehrlich, ich konnte es nicht hören. Ich stand im Auswärtsblock.
Denn in Madrid hätte man gepfiffen.
Man hat wahrscheinlich auch in Turin gepfiffen. Aber bei uns war es im Block sehr, sehr laut. Wir haben gesungen. Auch in der Halbzeit wurde sich erst 5 Minuten nach Abpfiff sozusagen hingesetzt. Ansonsten wurde immer noch freilich die Lieder angestimmt.
Sehr schön.
Ich habe nichts gehört. Tut mir leid. Also nur unsere Fans. Aber zurück zur zweiten Halbzeit. 48. Minute. Der VfB trifft vermeintlich zum endlich wichtigen 1-0. Schneller Ball, links raus auf Chabot, wir haben es gerade eben schon angedeutet, der dribbelt dann an, wird nicht angegriffen. Auch das hat man ein paar Mal sehen können, ja, dass Juventus Chabot einfach unterschätzt hat. Also sie haben gedacht, wenn der den Ball hat, den braucht man nicht angreifen. Deswegen gab es ein paar progressive Läufe, nicht so wie es Anton immer gemacht hat, also relativ weit bis ins gegnerische Drittel, sondern immer nur so angedribbelt bis kurz vor der Mittellinie. Aber in dem Fall hat er sich gedacht, ey, I don't give a fuck, ich gehe jetzt weiter. Und wenn man dann sieht, achtet auch da mal wieder drauf, sucht's euch raus, schaut drauf, wie früh sich Dennis von der Zehnerposition löst und dann auch anzeigt, wo er den Ball hinhaben möchte. Und ich gehe davon aus, dass genau dieser Spielzug eingeübt wurde. Und zwar für den Fall Juve. Das sieht für mich aus wie auf dem Reißbrett einstudiert. Und dann gibt's diesen Weltklasse-Diagonalball von Jeff Chabot. Dennis nimmt den Ball dann mit. Der Abschluss ist Champions League, ja, noch leicht abgefälscht, aber klasse Abschluss, klasse Tor. Ich dachte zunächst abseits, muss ich ganz ehrlich sein. Im Stadion war ich mir sicher.
Auf jeden Fall knapp, ja.
Ja, abseits, aber nein, kein abseits. Und am Ende ist es dieses Thema Hand, keine Hand. So. Weiß nicht, ob wir die Diskussion jetzt aufmachen wollen. Ich sag jetzt ganz kurz meine Meinung dazu und dann kannst du gerne nochmal reingehen. Für mich ist es ein Grenzfall. Also für mich, ich sehe das und denke mir so, oh, ich weiß auch nicht. Also ich möchte so ein Gegentor nicht bekommen. Auf der anderen Seite sehe ich jetzt auch keinen massiven Vorteil. T-Shirt-Linie können wir alles vergessen. Es steht aber halt einfach im Regelwerk so drin, berührt der Ball vor Torerzielung den Arm, die Hand, dann gilt das Tor nicht. Punkt. Egal, ob der Schütze dadurch einen Vorteil hat oder nicht. Das ist komplett irrelevant. Es ist nur in dem Fall eine Schwarz-Weiß-Entscheidung. Das heißt, berührt der Ball die Hand, den Arm oder nicht. Und das konnte man sehen. Es war der Fall und dann darf dieses Tor nicht zählen. Und ich weiß, ich reg mich auch gerne auf, ich bin leidenschaftlich, ich verstehe das, aber es bringt uns nicht weiter, wenn wir dann Vergleiche zu Cucurella oder so ziehen, weil es eine ganz andere Situation ist. Ja, das eine ist eine klare Torverhinderung, das andere wird vom Regelwerk ganz anders abgedeckt. Berührt der Ball die Hand, darf das Tor nicht zählen. Absicht ist scheißegal. Deswegen, ich verstehe es, ich war emotional ich bin genauso eskaliert wie ihr. Ich stand auf meinem scheiß Sitz so und habe schlimme Sachen gesagt in dem Moment. So, kann ich an der Stelle sagen. Aber der Schiedsrichter hat aus meiner Sicht absolut korrekt entschieden, Sebastian.
Also tatsächlich war meine erste Reaktion vom Fernseher auch, es ist ein klares Handspiel. Und zwar deswegen, weil Dennis Undav den Ball ja wirklich ganz bewusst mit Arm, Schulter mitnimmt. Ne? Also er macht diese Bewegung. Du siehst also, er setzt ja seinen Körper ein, um diesen Ball mitzunehmen. Und dann können wir drüber diskutieren, ab wann endet die Hand und wo beginnt die Schulter. Du hast die T-Shirt-Linie angesprochen, die war ja nie offiziell, sondern es war immer so ein Leitfaden, wo das Handspiel beginnt und er berührt den Ball relativ weit oben. Aber man sieht, wie gesagt, er macht eine bewusste Bewegung und insofern meine erste Reaktion war, klares Handspiel. Je öfter ich das Ding sehe, denke ich, boah, du kannst es auch laufen lassen und wenn es der Schiedsrichter und seine Assistenten im Spiel laufen lassen, frage ich mich, ist es eine klare Fehlentscheidung, das laufen zu lassen und das dann abzupfeifen, ohne den Schiri rauszuschicken und zu sagen, check mal deine Entscheidung, ist die wirklich korrekt? Das finde ich dann schon wieder schwierig. Und ich bin cool damit, wenn solche Entscheidungen in Zukunft immer abgepfiffen werden. Aber wir wissen genau, am nächsten Spieltag fällt ein Tor genau so und es wird nicht zurückgepfiffen.
Es ist halt eine Schwarz-Weiß-Entscheidung und dementsprechend muss der Schiedsrichter nicht raus. Es ist völlig irrelevant, wie der Schiedsrichter das bewertet. Die Regel besagt, wird bei einer Torerzielung zuvor der Ball mit der Hand gespielt, zählt das Tor nicht.
Absicht, genau, das ist komplett irrelevant. Aber das ist nicht mehr schwarz-weiß, weil spielt er mit der Hand, ja oder nein? Also das sind wir wieder beim Thema. Nein,
es geht nicht darum, ob der den mit der Hand bewusst spielt. Es geht einfach darum, berührt der Ball die Hand oder den Arm.
Genau, aber die Diskussion ist ja, ist das da, wo er den Ball berührt, ist das Hand oder ist das Schulter? Und das ist nicht mehr schwarz-weiß. Das ja, meine
ich. Ich finde, es ist schon am Bizeps. Ach gut, also, aber du merkst, wir diskutieren jetzt darüber, ja. okay, dann verstehe ich deinen Punkt, absolut. Und
wie gesagt, wir müssen uns, glaube ich, darauf einigen, wenn das Tor abgepfiffen wird, ist das vollkommen okay, aber dann bitte in jedem Spiel, in jeder Situation so ein Tor abpfeifen und das wird nicht passieren. Und da sind wir wieder bei dieser Beliebigkeit in der Entscheidung. Ich finde, du kannst das Tor natürlich zurücknehmen, aber dann bitte auch, wenn ein Tor so gegen den VfB fällt. Und wir wissen genau, wir werden irgendwann so ein Tor fressen und dann wird es nicht abgepfiffen.
Haben wir auch schon. Ich kann mich erinnern, was war das, 22 oder so, haben wir mal genauso ein Gegentor bekommen. Aber sei es drum, also da kann ich mich mit dir komplett drauf verständigen, wenn der Schiedsrichter, fällt mir gerade ein, wenn der Schiedsrichter dann vom VAR gefragt wird, hast du gesehen, dass der Ball mit der Hand gespielt wurde und er sagt, nee, habe ich nicht gesehen, dann kommt der VAR halt ins Spiel.
Ja.
Also hätte er es gesehen und hätte gesagt, habe ich gesehen, ist für mich okay, ist kein Hand, dann wäre die Nummer natürlich fein gewesen. Aber ich sag mal so, am Ende ist es mir scheißegal.
Denn der VfB schön, dass der VfB trotzdem gewonnen hat. Da müssen wir uns nicht mehr so drüber aufregen. Aber natürlich ist wieder eine Szene mit sehr viel Konfliktpotenzial. Aber wir können festhalten, Jeff Chabot kann auch wunderbare Diagonalpässe spielen. Und Dennis Undav kann erneut in der Champions League auch richtig geile Tore erzielen. Auch außerhalb des 16ers. Der Abschluss war grandios. Wäre auch reingegangen, wenn er nicht abgefälscht gewesen wäre. Glaube ich zumindest. Lässt mir einen Spann rutschen. Also geiler Abschluss. Und da dachte man, okay, da geht was. Also wir werden irgendwie noch ein Tor schießen, wenn es auch nicht das war.
Ja, ich hatte natürlich schon noch die Sorge, dass Juve irgendwie da vorne das Ding reinballert, aber die hatten gar keine Möglichkeiten. Also muss man ehrlich sagen.
Eine große Möglichkeit, als dann Wagnermann klärt. Ne? Dieser Ball, der von rechts dann in 16er rein trudelt und er dann wirklich ganz, ganz stark klärt. Und das war auch gar nicht so einfach. Da sind auch schon mal Eigentore entstanden aus so einer Situation, weil er mit links dann, glaube ich, klärt. Also gar nicht so einfach. Und er
hat es so gefeiert.
Ja, er hat es gefeiert, du hast es gefeiert, ich habe es gefeiert, aber war nicht so einfach.
Das Nachsetzen war es halt beim VfB. Also immer, wenn Juve im Spielaufbau auch zurückspielte, also nicht nach vorne oder seitlich, sind wir sofort draufgegangen. Das Pressing war herausragend. Auch die unterschiedlichen Phasen unseres Pressings. Mal sehr früh draufgeschoben, mal im Mittelfeld erst gepresst, dann wieder noch mehr fallen lassen. Es war so gut. Das hat im Kollektiv so herausragend funktioniert. Ich fand's einfach nur genial. Mir ist dann kurz aber das Herz in die Hose gerutscht. Und zwar kurz 59., 60. Minute, als Demirovic, der schon gelb hatte, so komisch ausrutschte und in Kalulu rein geriet. Da habe ich kurz gedacht, oh ey, das kann, wenn es doof läuft, kannst du dafür gelb-rot kriegen, auch wenn er keine Absicht, also ich möchte keine Absicht unterstellen, aber es führte halt eben dazu, dass El Bilal, Gott sei Dank, kurze Zeit später für Demirovic reinkam. Aber bevor das passierte, hatte Demirovic noch eine gute Chance, und zwar nach einem Foul an Demirovic, von Demirovic an Kulunu, schiebt der VfB, wie ich es gerade eben beschrieben habe, weit raus, setzt Juve unter Druck. Sie ziehen wirklich so ein Netz um die Juve-Spieler auf der rechten Seite, die auch in der zweiten Halbzeit immer stärker wurde, und gewinnen dann den Ball. Diesmal Jamie, dann super Pass von Leveling auf Demirovic, der zuvor auch wieder einen super Laufweg wählte und sich absetzte, und dann stört Thuram noch im letzten Moment den Abschluss, aber das war auch gigantisch gut gemacht, gut gelaufen von Demirovic, und auch natürlich die Balleroberung von Jamie, fantastisch gut, und direkt im Anschluss starke Balleroberung von Stiller, es gab, glaube ich, eine Ecke, der Ball kommt zu Juve, dann Stiller mit einer mega Balleroberung, dann kommt der Ball rechts raus zu Mio, und dann kommt wieder so ein Moment, der war fast so geil wie gegen Dortmund, dann setzt sich Enzo im Dribbling gegen zwei Juve-Spieler
Wahnsinn,
durch.
Ja.
Alter, ich sehe das, diese Bewegungen, und denke mir, holy shit, was geht mit dem Typen ab? Aber er setzt, das ist eine mega Aktion, dringt in den Strafraum ein, macht nochmal einen Haken, lässt den nächsten Juve-Spieler aussteigen, und dann kommt der Abschluss flach aufs rechte Eck. Wieder, muss man sagen, stört Thuram in dem Moment, und Perin kratzt das Ding noch raus.
Wahnsinn,
aber das war auch, ey, boah, da stehe ich dann im Block und denke mir, scheiße, ich bin gekommen.
Ja, aber Enzo Mio macht es halt gegen Dortmund, was ja auch jetzt keine Laufkundschaft ist, und er macht halt einfach genau das gleiche in der Champions League gegen Juventus Turin und spielt dann nicht ab, sondern schließt noch selber ab, und ich fand den Abschluss war brillant auf dem kurzen Pfosten, also den musst du erstmal noch rausholen, und Perin ist wirklich zu Recht Spieler des Spiels geworden, weil was der dann noch eher alles rausgeholt hat, das war brutal, aber die Chance oder die Aktion von Mio hätte das 1-0 auf jeden Fall verdient gehabt, weil das war ganz, ganz großes Kino.
Ja, fantastisch. VfB setzt sich dann wirklich im gegnerischen Drittel fest. Immer wieder mit Abschlüssen. Richtig starke Phase. Mio wurde immer stärker. Die Schnittstellenpässe aus den Halbpositionen, die waren einfach nur Money. Da hat alles funktioniert. Der VfB bietet wirklich auch ganz wenig an. Ja, also selbst wenn Juve mal kommt, also wir werfen uns halt in jeden Zweikampf, in jeden Schuss. Chabot blockt glaube zweimal in der 66. mega stark. Vlahovic wird ausgewechselt, das ist ja auch eine Botschaft. Ich meine, das ist der Spieler schlechthin für die, ja. Aber den nehmen sie raus, weil er halt nichts bringen konnte dem Spiel. Krass, einfach nur krass. Dann noch Rieder für Undav. Da haben natürlich einige sofort aufgeschrien, ja, jetzt spielen wir ohne Stürmer. Habe ich gedacht, ey, da steht El Bilal. Was wollt ihr denn? El Bilal hat Kopfballstärke und Tempo. Also da habe ich mir ehrlich gesagt nicht so große Sorgen gemacht, weil, wie gesagt, ich halte El Bilal tatsächlich für einen guten Stürmer, der mit Sicherheit noch ein bisschen braucht, um mit diesem System klarzukommen. Hat Sebastian Hoeneß auch gut erklärt, dass er ein paar Mal falsch angelaufen ist. Das führte dann tatsächlich, ist mir auch aufgefallen, so ja zwischen der 65. und 75. Minute zu einer Phase, wo Juve ein bisschen mehr aufkam, ein bisschen stärker wurde. Und das hing unter anderem auch eben mit El Bilals Anlaufverhalten zusammen. Und das fand ich ganz interessant, dass Sebastian Hoeneß Fabian Rieder in der 74. Minute eingewechselt hat, nicht nur, weil Undav platt war, sondern auch, um die Botschaft an El Bilal zu übermitteln, wie er anzulaufen hat. Ja. Ja, das fand ich ganz interessant. Das hat er später auf der Pressekonferenz gesagt. Fand ich super spannend. So, hier gab's gerade einen kurzen Cut. Volle Transparenz. Pipi-Pause. Also wir wollen heute in dieser etwas anderen Folge dann wirklich tiefe Einblicke gewähren und den habt ihr jetzt hier bekommen.
Ja,
jetzt,
aber nicht zu tief, deswegen haben wir einen Cut gemacht.
Sebastian, jetzt wird's schlüpfrig. Ich habe schon ein paar Mal schlimme Sachen gesagt. Ich entschuldige mich an der Stelle, wenn Kinder zuhören. Sei es drum, jetzt Elfmeter für den VfB. Also, war so, Danilo kriegt, glaube ich, in der 81. Minute ein Gelb nach Foul an El Bilal. Dann gibt's den Freistoß. Der wird auf Chabot geschlagen, der ins Zentrum köpft und dort wird Rouault von Danilo am Abschluss gehindert und zwar durch einen Tritt gegen den Oberschenkel. Ja, das muss erstmal aus meiner Sicht der Ref sehen, hat er nicht, aber sollte er sehen. Und der VAR schaltet sich ein, der Ref schaut sich's nochmal an und gibt Elfmeter und Gelb-Rot. Ich glaube, da müssen wir nicht drüber diskutieren, alles richtig entschieden. Also erstmal ja, nicht,
war,
aber...
Genau, es war der klarste Elfmeter aller Zeiten eigentlich, weil er stempelt ihn wirklich komplett auf den Oberschenkel. Ich hatte noch kurz Sorge, dass man die Situation von Chabot abpfeift, weil der sich ja schon sehr robust gegen seinen Gegenspieler durchsetzt, um den Ball wieder in die Mitte zu legen. Aber das hat man als...
hat man sich nicht getraut.
Genau, zum Glück. Und danach ist das Foul wirklich unstrittig. Und Danilo, du hast angesprochen, hatte ja schon gelbe Karte bekommen. Und deswegen gibt's nicht nur Elfmeter für den VfB, sondern auch Gelb-Rot für Danilo und damit eigentlich den Matchball für den VfB in der 82. Minute, weil wenn du halt dann das 1-0 machst und du hast halt 11 gegen 10, dann ist das Ding, sollte zumindest durch sein.
Ja, sehe ich genauso wie du. Ich fand es ganz amüsant, ich habe mir einen Juve-Podcast angehört und die meinten so, Danilo hat sich selber rausgenommen. Der Trainer hat nicht gesehen, wie schlecht er ist, er war auch nicht gut und hat sich dann selber ausgewechselt dadurch, okay. Oder beziehungsweise sich rausgenommen. Also die waren sehr unzufrieden mit ihrem Kapitän. Sei es drum.
Kurze Frage, hast du den Juve-Podcast auf Italienisch gehört?
Auf Englisch.
Okay.
Auf Englisch. Was mir aufgefallen ist im Stadion, ich glaube, das sah man in den Kamerabildern nicht. Jamie Leveling hat sich den Ball direkt genommen, als roh behandelt wurde und der Schiedsrichter schon Kontakt hatte mit dem VAR. Hier kann man auch wieder darüber diskutieren, warum muss der jetzt ewig da rumstehen? Warum geht er nicht in der Zeit, in der roh behandelt wird, schon zum Monitor? Kannst du Zeit sparen? Ist mir am Ende aber auch wieder egal, wir haben gewonnen und dann sehe ich darüber hinweg. Aber könnte man sich ja mal überlegen, ob man dann derzeit nicht schon mal den Ref zum Videomonitor schickt und ihn diese Szene vorführt. So, und ich sehe Jamie, wie er sich den Ball nimmt und stehe da am Block und denke mir, ja, natürlich nimmt er sich den Ball. Also ist ja klar, Jamie haut das Ding rein. Und dann kommt aber Enzo Mio, der Ball wird übergeben. Und mir ist das schon aufgefallen, die Ausführung dauerte relativ lange. Der Schiedsrichter ist ein paar Mal an der 16-Meter-Linie entlang gelaufen, hat Juve-Spieler noch ein Stück weit zurückgeschickt und so. Und du hast einfach gemerkt, Mio guckt auch noch einmal so in die Luft nach oben. Und ich denke mir so, okay, der muss sich gerade echt zusammenreißen. Weil natürlich weiß er, dass er in Wolfsburg verschossen hat. Ja, und natürlich weiß er, wie wichtig dieser Elfmeter ist. Und dann, ja, schießt er ihn nicht gut. Perin hält ihn. Ja, und ich habe wirklich gedacht, okay, das war's. Das war's. Also, wenn du diese Chancen nicht nutzt, das war's einfach.
Ja, das kann ich natürlich brechen, ne? Also, du spielst in Turin, machst ein überragendes Spiel, und dann zählt das Tor von Undav nicht, dann verschießt du 11 Meter und dann fängt sie an zu ticken bei dir und du hast auch in Madrid ein gutes Spiel gemacht, hast da trotzdem 1-3 verloren und das macht natürlich irgendwas mit dir. Gar keine Frage, vor allem mit so einer jungen Mannschaft, wobei ich glaube, Durchschnittsalter von Turin war jünger als beim VfB in dem Fall. Aber trotzdem, das macht was mit dir und ich habe, ich glaube, Fabian Wohlgemuth hat es gesagt, ne, dass ganz klar Enzo Mio als Elfmeterschütze auserkoren verloren war, wenn halt Demirovic und Duff nicht mehr auf dem Platz sind und dass Leveling den Ball irgendwie nur gesichert für ihn warm hat. Gehalten hat.
Er hat ihn gesichert.
Genau. Gesagt, ja. Aber du hast gesagt, Enzo Mio denkt wahrscheinlich an Wolfsburg, wo er verschossen hat, und Jamie Leveling denkt an das Spiel in München gegen Holland, wo er aus 11 Metern den Ball in Winkel schweißt. Ja, und genau den Schuss hätten wir ja gebraucht und dann hätten wir geführt.
Absolut. Und jetzt komme ich zu meiner Enzo Mio-Geschichte. Ja, ich habe ihn tatsächlich am Flughafen getroffen. In echter Ding muss ich dazu sagen, die Mannschaft ist ja eigentlich schon am Dienstagabend, Dienstagnacht zurückgeflogen nach Stuttgart. Enzo der nicht, der, Spiel, wollte, ne?
Ja, ja.
Der wollte tatsächlich mit seiner Familie zurückfliegen, die bei uns im Flieger saßen. Und dann habe ich Enzo am Flughafen getroffen und habe einfach nur so gesagt, ciao Enzo. Und dann fragt er mich, wie ich das Spiel fand. Dann habe ich gesagt, fantastisch, ich fand es großartig. Und dann habe ich ihn noch so gefragt, was mit dem Elfmeter war, ja, ich musste es machen. Und dann hat er gesagt, ah, oh Mann, er macht im Training 10 von 10 und er musste aber so lange warten, bis er schießen durfte. Und er hat sich davon einfach beeinflussen lassen. Das fand ich super ehrlich und also ich fand ihn in dem Moment so nahbar, so cool, dass er das einfach so sagt und einfach super nett. Also es fühlte sich wieder mal an, wie als würde man auf einem Klassentreffen sein, man trifft Leute, man mag sich, alle unterhalten sich, eine super familiäre Stimmung, sogar zwischen Spielern und so einem Dulli wie mir. Also wirklich großartig. Wirklich großartig.
Ja. Genau, ich glaube, man muss nochmal festhalten, also der Elfmeter war nicht gut geschossen, aber es war auch keine Katastrophe. Also auf der Andi Breme gegen Argentinien-Skala würde ich ihm eine 5 geben von 10.
Ich habe neulich mal ein La Liga-Spiel gesehen, da wurden 3 Elfmeter verschossen und 2 davon wurden als Panenka verschossen. Das fand ich noch schlimmer als das, was ich da eben, also, in Turin gesehen habe. Ja. Ja. Aber der VfB in Überzahl macht's gut, auch wenn, du hast es vorhin schon angedeutet, auch wenn Juve dann auch nochmal kam mit Wea, der sich stark auf rechts mal durchsetzte, dann einen guten Pass auf Acic spielte und Yildiz läuft dann so einen Bogen auf unseren ersten Pfosten, statt diagonal zu laufen. Da siehst du halt, es ist kein Stürmer, ja, das ist halt eigentlich, für mich ist es ein Zentrumspieler, aber Motta setzt ihn immer über den Flügel ein, aber sei es drum, das ist eine andere Diskussion für einen anderen Podcast und Acic nimmt dann den Kopf nicht hoch, erkennt praktisch diesen abgeänderten Laufweg nicht, weil wenn er das gesehen hätte, dass Yildiz diesen Bogen läuft, ja, dann hätte er den Ball natürlich anders platziert und dann, also da hatten wir Riesenglück, das war eine Aktion, die hätte richtig, richtig schief gehen können, ja. Aber man merkte trotzdem, der VfB will nochmal alles geben, die haben so gekämpft, die haben so dran geglaubt, dieser Elfmeter, das haben die einfach abgestriffen von sich, ja, und geben weiter Gas und dann ist es soweit. Der VfB in dieser Phase mit wirklich einer ganz, ganz langen Ballbesitzphase, richtig gut gemacht vom VfB, setzt sich im Juve-Drittel fest und bearbeitet Juve wirklich mit Verlagerungen und gutem Passspiel und das noch so kontrolliert und so genau zu spielen. Leute, das ist klasse, das ist einfach Qualität, das ist herausragend, das ist Champions League Fußball vom VfB Stuttgart. Das ist auch kein Glück oder schlecht von Juve, das war einfach klasse gespielt. Und wir verlieren zwischendrin auch nochmal kurz den Ball. Das gab nochmal so eine kurze Phase, da haben wir wirklich nur für ein paar Sekunden den Ball verloren. Und Angelo Stiller, immer da gewesen, 2 Kämpfe gewonnen, Bälle erobert, so, so wichtig. Und Leveling dann so giftig und unnachgiebig in den 2 Kämpfen, erzeugt damit den Fehlpass, ja, da kommt dann El Bilal ins Spiel, erobert den Ball zurück, Carazo initiiert dann mit einem starken Vertikalpass auf El Bilal dieses Tor, Doppelpass mit Enzo Mio, Sebastian, die Statistik habe ich immer noch nicht vorliegen, aber genau,
ich wollte gerade sagen, so Doppelpass, ja, also ich dachte auch, hey, da fällt ein Tor in der Champions League gegen Turin und was ist es? Natürlich ein Doppelpass, ja, also wir brauchen mehr Doppelpässe einfach.
Und dann die Ballmitnahme. Alter, oh Gott, ja. Von El Bilal. Also Wahnsinn. Wirklich, er zieht diesen Ball so leicht hoch, weil er genau weiß, ansonsten ist der Fuß des Juve-Spielers dran, springt drüber, zieht ab, ey, pff, ciao. Ciao, Bella.
Ja, und er nimmt ja zwei Leute eigentlich von Turin raus, also seinen direkten Gegenspieler, den chippt er halt quasi den Ball über dessen Bein und auch den Abwehrspieler, der so eine gegenläufige Bewegung macht. Und beide nimmt er mit diesem einen Chip, der irgendwie 1 Meter ist, den nimmt er halt komplett aus dem Spiel und geht halt mit Tempo und kann halt aus, weiß ich nicht, 5, 6 Metern abschließen, komplett humorlos, nicht mal Perin kann noch was machen. Also was für eine Aktion von El Bilal Touré. Also Wahnsinn.
Wahnsinn. Und auch an der Stelle nochmal dann in der Schlussphase. Props gehen raus an Jeff Chabot. Das war wirklich eine Maschine. Das war eine absolute Maschine in der Schlussphase, was der da hinten weggehauen hat. Und Dennis sagte nach dem Spiel, ey, ich habe allen nochmal gesagt, verteidigen, verteidigen. Und bei Jeff Chabot hast du es gespürt. Jeff Chabot, ey, der der da alles verteidigt in dem Moment. Also das war unglaublich. Jeff Chabot hätte sie wahrscheinlich allein auf den Platz stellen können und der hätte Juve allein besiegt in der Schussphase. Ja. Also wirklich grandios gemacht.
Keine Zweifel,
ganz, ganz, ganz großartig. Wagnermann hast du angesprochen mit einer guten Aktion. Holy shit, 4 Punkte nach 3 Spielen. Und ganz ehrlich, Sebastian, als wir diesen Spielplan präsentiert bekommen haben, Real, Prag, Juve, wenn du mir gesagt hättest, wir haben dann 4 Punkte, sag ich, du hast doch nicht mehr alle und nehme ich gerne. Und also es gibt nichts zu beanstanden bislang an dieser Champions-League-Saison. Wir hatten ein Spiel dabei, was nicht ganz so gut war, aber auch keine Katastrophe gegen Prag. Ansonsten hat sich der VfB extrem teuer verkauft, war in jedem Spiel oder hatte in jedem Spiel Siegchancen, haben jetzt den ersten Sieg eingefahren und jetzt wird's halt leichter. Und wir haben unsere 4 Punkte, wir brauchen noch 2 Siege aus den verbleibenden, 5 Partien, genau. Mhm. Und das sollte möglich sein, ja. Ich möchte jetzt nicht davon sprechen, dass wir schon safe in der Zwischenrunde sind, aber das sollte möglich sein bei den Gegnern. Und wenn du nichts nachzutragen hast, dann würde ich nämlich ganz kurz mal die Ergebnisse unserer Champions-League-Gegner durchgehen, damit ja, wir hier endlich mal vorankommen. Du hattest Sparta Prag, die leider in Man City antreten mussten, da ordentlich vermöbelt worden. 0-5 ging's aus für Sparta. Young Boys Bern mit einem extrem unglücklichen Spiel gegen Inter, kriegen wirklich kurz vor Schluss das 1-0, ansonsten krass gekämpft, aber ja, erneut verloren, muss man sagen. Atalanta nur 0-0 gegen Celtic, das war das einzig Positive, wenn man so möchte, für Atalanta, dass es das 3. Spiel in Folge zu 0 in der Champions League war für Atalanta. Also da kommt auch was in Sachen Defensive auf uns zu. Aber wenn es einer knacken kann, dann der VfB, das haben wir gegen Turin gezeigt. PSG auch nur 1-1 gegen PSV Eindhoven. Mhm. Unglücklich hinten raus, muss man sagen, für PSG. Erstmal einen Elfer nicht bekommen, der eigentlich hätte definitiv gepfiffen werden müssen. Und dann kurz vor Schluss hatten sie noch eine Riesenchance zur späten Führung. Leider vergeben. Bratislava verliert 0-2 in Girona. Hätte eigentlich auch höher ausgehen können. Da war Girona nicht ganz konsequent. Roter Stern Belgrad war mit einem 1-5 gegen Monaco noch gut bedient.
Okay.
Ja, und Real bleibt Real, muss man sagen. Trotz 2-0 Halbzeitführung des BVB gelingt Madrid dann noch ein deutlicher Sieg, 5-2. Und ja,
genau, gut. Kleine Genugtuung für alle VfB-Fans. Alle 5 Tore fielen, nachdem Waldemar Anton eingewechselt wurde.
Ja, und dann hast du hier noch so eine coole Grafik mit reingepostet, die darfst du gerne mal vorstellen.
Genau, also es ist ja die Frage, ob wir, also ist ja die einzige Frage, kommen wir direkt ins Achtelfinale, da müssen wir in die Top 8 reinkommen. Und da ist die Chance, Stand jetzt beim VfB, bei 26%. Aber ich glaube, wir schielen ja alle so ein bisschen auf die Playoffs. Ja, da kriegt man nochmal ein Spiel. Und die Chance, dass der VfB in die Playoffs kommt, ist tatsächlich aktuell bei 92% nach 10.000 Simulationen, die irgendein obskures Computersystem mal durchgerechnet hat. Aber ganz ehrlich, es scheint ja auch realistisch zu sein. Ne? Also du kannst noch ein paar Punkte sammeln, du brauchst gar nicht mehr so viele. Jetzt der Auswärtssieg in Turin, der kam dann doch ein bisschen überraschend tatsächlich. Du hast 2 Punkte wahrscheinlich gegen Sparta Prag liegen lassen, holst jetzt 3 unerwartete und jetzt musst du halt noch wahrscheinlich 4 Punkte holen, hast du die 10, die du brauchst und das könnte halt wirklich reichen. Und ich glaube, die Playoffs für den VfB scheinen nicht unrealistisch zu sein. Also insofern geht die Reise vielleicht ein bisschen weiter, als wir gedacht haben.
Spannend finde ich ja die Ergebnisse für unsere kommenden Gegner, zum Beispiel Bratislava, die nur noch eine einprozentige Chance haben, in die Playoffs zu kommen.
Genau, das können gar nicht mehr unter die Top 8 kommen, zum Beispiel. Ne? Also die sind halt eigentlich Walking Dead, ja.
Ja, und du hast halt wirklich ganz unten auf Platz 36 Bratislava, du hast auf 34 Roter Stern und du hast auf 33 Young Boys Bern. Mhm. Ich möchte wirklich nicht so tun, als ob man die einfach so wegfegt. Ja, das werden auch große Herausforderungen, gerade in Belgrad, auch in Bratislava, das wird schon heftig, da bin ich mir sicher. Aber ganz ehrlich, wenn du die 3 nicht schlägst, ja, dann, sorry, aber dann gehörst du halt auch nicht
in die Zwischenrunde. Dann hast du es nicht verdient, ja.
Also sehe ich genauso. Also es reicht halt nicht, ein Spiel gegen Juve mal zu gewinnen, sondern du musst halt diese 3 von mir gerade genannten, da musst du 2 Spiele gewinnen, 1 unentschieden spielen. Das darf dann der Anspruch des VfB Stuttgart sein, auch wenn ich verstehe, dass Champions League für uns was Besonderes ist. Aber hier siehst du halt tatsächlich mindestens 1, wenn nicht sogar 2 Klassen Unterschied zwischen Bratislava und allen anderen Teams, gegen die sie bislang spielen mussten. Ähnlich kannst du es über Belgrad sagen. Und ja, auch ja, Young Boys ist noch in so einer Findungsphase, aber komm, da lasse ich es mir gefallen, wenn wir da unentschieden spielen gegen die. Aber also Bratislava, Belgrad und Young Boys, da müssen 7 Punkte drin sein für den VfB.
Genau, und es scheint ja nicht vermessen zu sein, das Ziel zu formulieren, dass man vor dem letzten Spiel gegen PSG eigentlich schon für die Playoffs sicher sein sollte.
Ja, das sieht gut aus. Gut, dann haben wir das durch und können jetzt noch ganz kurz auf das Spiel gegen Kiel schauen, aber wir wollen euch hier auch nicht strapazieren mit einer ellenlangen Folge. Wir wissen, dass unsere Folgen eh viel zu lang sind und ihr kaum noch nachkommt mit dem Abhören. Also dementsprechend machen wir es wirklich ganz, ganz kurz. Heute keine Players to Watch und auch keine Anreisetipps oder sonst irgendwas. Ich gehe mal voran mit einem Plädoyer. Ja, ich sag nämlich, mir ist scheißegal, was gegen Juve war. Mir ist scheißegal, was gegen München war. Mir ist nur eins wichtig. Wir spielen jetzt am Samstag gegen Kiel. Und Kiel ist eine Mannschaft, die nach Stuttgart kommen wird und rein gar nichts zu verlieren hat. Kiel hat, für meine Begriffe, haben die drei Qualitäten. Das eine ist, sie beherrschen sowohl das Umschaltspiel wie auch im den Spielaufbau an sich. Eine spielerische Komponente können die mit reinwerfen. Das heißt, bitte unterschätzt diese Mannschaft nicht. Die ist technisch gut. Das ist nicht eine Mannschaft, die einfach nur hinten drin steht und darauf wartet, dass mal irgendwie was abfällt und sie dann kontern können. Das können sie. Das ist auch eine Mannschaft, die mit Ball was initiieren kann. Das ist eine Mannschaft, die Standards bringen kann. Das ist der zweite Punkt. Und das ist eine Mannschaft, die zwar unglaublich viele Gegentore bekommen hat, sich aber, ich weiß, die Zahlen hinterlegen es nicht, aber sie haben sich in der Defensive stabilisiert. Das heißt, auf uns kommt da wirklich ein Brett zu. Und ich kann mich da nur wiederholen, ich habe es vor ein paar Wochen schon mal gesagt, wenn du nur ein Müh nachlässt und ein bisschen weniger gibst als gegen Turin, dann wird das nicht gut gehen. Wir müssen aber dringend punkten. Wir können uns dieses Spiel nicht nehmen lassen. Dieses Spiel bestimmt die nächsten Wochen. So einfach ist es, auch wenn Sebastian Hoeneß sagt, er möchte es nicht so groß machen. Aber es entscheidet sich, ob der VfB Stuttgart sich Richtung unteres Drittel oder oberes Drittel orientieren darf. Das ist wirklich ein ganz extrem wichtiges Spiel, um hier Ruhe zu haben und vernünftig weiterarbeiten zu können. Die nächsten Wochen werden knüppelhart. Wir haben wirklich alle 3-4 Tage wichtige und schwere Spiele. Dieses Spiel gegen Kiel setzt einfach ein Statement, weil hier kommt es auf Haltung an. Wir haben die Qualität, auf allen Positionen sind wir besser besetzt als Kiel. Das ist nicht arrogant oder sonst irgendwas, das ist de facto so. Der VfB ist auf jeder Position besser besetzt als Kiel. Es gibt natürlich dann auch Matchglück, es gibt einen Schiedsrichter etc., das verstehe ich alles. Und dennoch sage ich, wenn die Haltung passt, hat Kiel in Stuttgart keine Chance. Und ich möchte nicht nur Turin als Wiedergutmachung für München verstehen, ich möchte vor allem Kiel als Wiedergutmachung für München verstehen. Ich möchte sehen, dass der VfB Stuttgart aus seinen Fehlern gelernt hat, dass man endlich wieder sich so zusammenreißt in den Spielen, wie wir es in der letzten Saison gesehen haben. Und das ist schwer, das verstehe ich. Deswegen hoffe ich, und Sebastian hat es angedeutet, es wird rotiert. Und ich hoffe, dass die Leute, die reinkommen, anders als gegen München, die dann während des Spiels noch eingewechselt wurden, die Hütte einfach abreißen. Der VfB Stuttgart ist jetzt gefordert. Jetzt zählt es. Jetzt muss Verantwortung übernommen werden, auf dem Platz. Und jetzt muss das gerade gerückt werden, was uns gegen Mainz nicht gelungen ist, was uns gegen Wolfsburg nicht gelungen ist, was uns gegen Hoffenheim nicht gelungen ist. Weil ich habe keinen Bock, darüber zu reden, wann wir beschissen wurden, wann wir Pech hatten und wann irgendwelche Pfosten im Weg standen. Das ist mir scheißegal. Wir brauchen jetzt die Punkte und am Samstag muss es klingeln bei uns im Stadion. Und ich verlange kein 5-0 oder sonst irgendwas. Ich verlange einen Sieg. Mehr nicht. Ich will Leistung sehen und einen Sieg sehen. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Sorry.
So, ja, Word. Also, nee, da gehe ich genau mit, weil wir dürfen uns ja auch jetzt nicht blenden lassen von dem Sieg in Turin. Also in der Bundesliga stehen für uns halt zwei Unentschieden und dann die Klatsche in München. Also du hast halt drei Spiele nicht gewonnen und jetzt kommt halt einfach ein Aufsteiger nach Stuttgart und das ist einfach ein kompletter Pflichtsieg. Und ganz ehrlich, mir ist auch egal, ob der VfB dann Kiel spielerisch irgendwie dominiert oder ob man glücklich durch einen Elfmeter unberechtigt gewinnt, aber du musst dieses Heimspiel gewinnen. Also ein Heimspiel gegen einen Aufsteiger ist ein Pflichtsieg und das musst du jetzt leisten. Und du hast gesagt, das gibt halt auch ein Stück weit so die Stimmung für den Herbst vor, also wie du in der Liga unterwegs bist. Grundsätzlich ist der VfB, glaube ich, wirklich gut unterwegs, aber gerade in der Liga musst du jetzt gucken, wohin es geht. Und
du brauchst Punkte.
Genau, du brauchst Punkte und du hast Punkte liegen lassen, teilweise selbst verschuldet wie in München, teilweise Schiedsrichter verschuldet wie gegen Mainz, wie in Wolfsburg, aber du brauchst Punkte und gegen einen Aufsteiger musst du einfach deine Heimspiele gewinnen. Also gerade wenn du als Vizemeister, ich sag's gerne, als Vizemeister antrittst, musst du gegen Aufsteiger gewinnen und das muss der Anspruch sein. Ich glaube, es ist der Anspruch, es wird ein bisschen rotiert.
Die machen wir noch, die Startelf. Also den Start,
ja, den machen wir noch. Machen wir auf jeden Fall. Genau. Aber ansonsten denke ich, also ich bin morgen im Stadion und ich freue mich auf den Sieg. Und es wird einen Sieg geben. Ich bin sehr überzeugt.
Ich bin auch im Stadion und freue mich auch darauf. Nur ich möchte doch noch eins ergänzen. Und zwar ganz einfach, dieser Sieg gegen Turin, so süß er war und so toll er war und so schön die Momente waren. Und wir haben gefeiert, alles toll. Es kann nur über die Bundesliga funktionieren. Erfolg kommt nur über die Bundesliga. Wir werden nicht im Champions-League-Finale landen. vielleicht auch. Aber wir werden normalerweise nicht im Champions-League-Finale landen. Das heißt, der Erfolg für die kommende Saison, den holen wir uns über die Bundesliga. Und solange wir da nicht die Punkte einfahren, die wir brauchen, um eine ruhige Saison zu spielen. Und eine ruhige Saison heißt für mich, ich weiß, manche interpretieren die Aussage von Alex Werle als Wunsch nach Klassenerhalt. Natürlich, der ist auch da. Aber die 40 Punkte bedeuten nichts anderes wie, wir sind dann relativ nah dran, auch an den internationalen Plätzen. Ja, weil er möchte nicht am letzten Spieltag 40 Punkte zusammenkratzen, sondern
möglichst
er möchte
so schnell wie möglich. Möglichst früh die 40 Punkte einfach haben. So. Und dann kannst du nach oben gucken und sagen,
mit 50 okay, Punkten bist du halt dabei.
Genau. Conference League, Euro League, Champions League vielleicht wieder, aber erstmal die Basics schaffen und dann nach oben gucken.
Klar. Und das heißt auch nicht, dass unser Anspruchsdenken plötzlich komplett in die Decke schießt, aber wir können einfach, und das macht auch keiner beim VfB, aber wir können einfach mit diesem Kader, mit dem Geldeinsatz nicht sagen, unser Ziel ist nicht abzusteigen. Das macht auch keiner. Und das ist, wie gesagt, nicht das Ziel. Und mein Ziel, das sage ich jetzt so, wie es ist, ist auch nicht, 11. oder 12. zu werden. Ich möchte, dass der VfB Stuttgart bis zum letzten Spieltag die Chance hat, international zu spielen. Das ist mein Ziel. Ich möchte, dass wir bis zum letzten Spieltag die Möglichkeit haben, international zu spielen. Das schließt die Conference League mit ein. Und das bedeutet halt einfach, okay, wenn wir dann am letzten Spieltag knapp nicht in die Conference League kommen, bin ich auch nicht enttäuscht. Ja, das ist okay. Aber ich möchte zumindest die theoretische Möglichkeit noch haben, am letzten Spieltag spätestens dann das internationale Geschäft klarzumachen. Dann bin ich zufrieden mit der Saison, weil natürlich so viele Abgänge, die Vierfachbelastung, die wir jetzt haben, das verändert was mit einer Mannschaft und das ist auch nicht besonders leicht für einen Trainer. Ich habe es auf Twitter geschrieben, die können überhaupt nicht mehr trainieren. Ja, Sebastian Hoeneß kann im Endeffekt nur noch Regeneration leiten und ab und zu mal eine Analyse. So, das war's halt und so wirst du nicht besser. Alles, was gerade aktuell passiert, passiert unter Gegnerdruck. Jeder Spielzug, jede Idee, die Sebastian Hoeneß umsetzen will, wird unter Gegnerdruck eingeübt. Und dass da was falsch läuft und auch mal was nicht so klappt, wie wir uns das vorstellen, müssen wir dann in dem Moment mittragen. Aber umso wichtiger ist es, dass du solche Spiele wie jetzt am Samstag gegen Kiel gewinnst. Und wie gesagt, wie, ist mir scheißegal. Macht in der 98. Minute durch einen schäbigen Handelfmeter das Ding rein. Ich hoffe, wir müssen keinen Elfmeter schießen, aber du weißt, was ich meine. Ist mir alles egal. Wir brauchen die drei Punkte. Spiel ist mir scheißegal, wie sie spielen. Ist mir wirklich scheißegal. Ich will drei Punkte. That's it. Mehr habe ich nicht. Jetzt Startelf-Tipp. Sebastian, jetzt wird spannend. Nübel wird spielen, also da wird man nicht rotieren. Ja. Aber ansonsten in der Viererkette sehe ich da schon vielleicht einen Huo, der auch lange ausgefallen ist, als Kandidat, der vielleicht mal eine Pause bekommen könnte. Genauso wie Maxi Mittelstädt, der viele Minuten hatte, aber natürlich schon in München 60 Minuten auf der Bank saß. Und auch bei Josh Wagnermann könnte ich mir vorstellen, dass da was passiert. Ich glaube jetzt nicht, dass er auf allen drei Positionen was verändert, aber auf ein bis zwei sehe ich es schon.
Also ich würde tatsächlich Andre Chase in die Startelf tippen. Der hat gezeigt, dass er durchaus Bundesliga-Niveau hat, wirklich solides Bundesliga-Niveau. Und jetzt Josh Wagnermann wieder gegen Turin wirklich viel gepowert. Also da sehe ich auf rechts tatsächlich Chase.
Also ich sehe Chase tatsächlich auch in der Startelf. Ich bin mir nur nicht sicher, ob er für Rouault oder für Wagnermann spielt. Aber wenn du dich da schon so entschieden hast, gehe ich einfach mal mit. Chase als Rechtsverteidiger, dann Rouault und Chabot die Innenverteidigung und links spielt Maxi. Auch auf der Doppelsechs, ich sehe halt keine Optionen. Ja, also das ist mein Problem. Ich würde jetzt gern sagen, gib doch dem Karasor mal eine Pause oder gib dem Stiller mal eine Pause, der sich ja auch einen Finger gebrochen hat, aber dennoch spielen soll mit einer Schiene.
Ich fand es übrigens spannend, dass auf der PK niemand gefragt hat, welcher Finger das ist.
Ja.
Nee, aber jetzt, ohne Scheiß, weil ich glaube, so ein kleiner Finger ist halt komplett egal. Also den tapest halt an den Ringfinger und dann passt das schon. Aber so ein Daumen oder ein Zeigefinger ist ja was ganz anderes. Und ein Mittelfinger natürlich noch was ganz anderes.
Natürlich.
Ja, also ich bin mal gespannt. Wir werden es sehen, weil ich glaube, Andrew Stiller wird in der Startelf stehen und dann können wir sehen, welcher seiner Finger getaped ist.
Also Doppelsechs bleibt, Karasor Stiller?
Ja, und Jannik Keitel sehe ich halt nicht, dass der irgendwie...
Nee, sehe ich auch nicht. Sehe ich auch nicht. Um Jo zurückziehen sehe ich auch nicht. Nee. Dann bist du halt vorne jetzt bei den Jungs, bei den Vieren, wo es schon Möglichkeiten gibt, was anzupassen. Du hast El Bilal für mich als wahrscheinlichste Option in der Startelf. Ja. Nick Woltemade sehe ich durchaus auch in der Startelf.
Und Sebastian Hoeneß hat ja heute auch angedeutet, dass man rotieren wird, aber nicht komplett, sondern halt so punktuell. Und ich sehe tatsächlich...
Jamie auch vielleicht, ja.
Ja, also El Bilal Touré in der Startelf und auch Nick Woltemade. Aber ich weiß nicht, wie man das dann zusammengepuzzelt bekommt.
Ja, du nimmst die beiden und lässt halt Demirovic und Undav draußen. Dann ist die Frage, ob du Leveling auch noch rausnimmst, weil der natürlich auch unheimlich viele Minuten zuletzt gesammelt hat. Also gut, dann musst du halt überlegen, wie stellst du es auf? Rieder vielleicht rein, das wäre eine Option. Ja. Du kannst El Bilal auch auf dem Flügel einsetzen, ginge auch. Chris Führig ist wieder eine Kaderoption. Der wird wahrscheinlich noch nicht starten können, aber es ist eine Kaderoption. Ja, also vorne ist es halt wirklich Stochern im Nebel jetzt gerade von uns, weil da scheint fast alles möglich. Aber ich würde sagen, Mio wird wieder spielen.
Ja.
Vorne, entweder rechts oder im Zentrum. Dann hast du Touré, den könntest du über rechts einsetzen. Du hast Woltemade dann auf der 9, beziehungsweise vielleicht auch in so einem Wechsel mit Mio, dass der sich mal fallen lässt. Mio geht rechts raus, El Bilal rutscht in den Sturmraum. Wir haben ja so eine gewisse Fluidität in der letzten Saison auch immer wieder gesehen vorne im Sturm. Das könnte zurückkommen. Und dann ist halt die Frage, wen setzt du auf links ein? Und da haben wir jetzt nicht so viele Optionen. Deswegen gehe ich davon aus, auch wenn ich mir vorstellen könnte, dass Leveling Kandidat ein Wackelkandidat ist, aufgrund der vielen Minuten, dass doch Jamie wieder spielt. Ja,
genau, das ist vielleicht nicht ganz so lang, dass dann Chris Führig dann wieder ein paar Minuten bekommt, wenn er schon im Kader steht. Ich hoffe dann, dass er auch wieder so fit ist, dann noch ein bisschen zu spielen, dass der dann vielleicht nach 60 Minuten kommt. Denn was wir heute auch erfahren haben und was mich total gefreut hat, Nicolas Natay und Alda Kiel sind für die zweite Mannschaft eingeplant. Und wenn Nicolas Natay für die zweite Mannschaft Minuten sammeln würde, das würde mich halt für ihn total freuen, weil ich hatte bei ihm schon immer so dieses diffuse Gefühl im Hinterkopf, okay, das geht halt Richtung Sportinvalidität, also weil der war so lange raus und wenn er wieder spielen würde, das würde mich total freuen.
Ja, bei Nico gilt einfach nur gesund bleiben. Ja. Mehr wollen wir für ihn nicht. Gesund bleiben und noch ein bisschen Karriere vorantreiben, dann sind wir, glaube ich, komplett cool damit. Ja, und dann hast du eigentlich auch schon alles komplett zusammengefasst. Wir haben die Startelf getippt. Heute wieder, wie gesagt, auch ein bisschen eine andere Vorschau auf das kommende Spiel. Und Sebastian, wenn es dich nicht stört, würde ich halt einfach wirklich nur kurz Ergebnisdienst machen. U19 in der Champions League gegen Juve, letzte Minute bzw. Nachspielzeit, noch das 3-2 geschossen. Fantastisch. 6 Punkte für uns. Das sieht auch gut aus jetzt in der Tabelle. Und U21, die gab's ja auch noch. Die hat auch gespielt. Und die trennten sich, glaube ich, 1-1. Ich habe den Gegner vergessen.
Ich habe den Gegner auch vergessen, aber es war ein guter Gegner. Dennis,
es war ein sehr guter Gegner. Jetzt gucken wir noch natürlich, wie der Gegner ist.
Das Tor hat Michael Glück geschossen, das wissen wir. Also, und es war ein glücklicher Punktgewinn, natürlich demzufolge. Und es war ein starkes Spiel, also von der U21.
Ja? Sandhausen. Also man konnte die Niederlagenserie stoppen. Das können wir mal festhalten. So, dann haben wir das noch gemacht. Wie viel haben wir auf der Uhr? Wir wollten nicht länger werden als 1,5 Stunden.
Ja, komm, 1,35,
ja? Komm, Jamie, noch ganz schnell, Jamie.
Ja, komm.
Dennis Beier hat berichtet, dass auch Jamie Leveling eine Ausstiegsklausel hat. Die soll wohl zwischen 20 und 25 Millionen Euro liegen. Ich habe tatsächlich Fabian Wohlgemuth am Flughafen gefragt, ob das stimmt. Er hat gesagt, wir äußern uns nie zu Ausstiegsklauseln und die Summen sind definitiv zu niedrig.
So. Okay. Das damit ist, stehen, ja.
Damit ist das widerlegt. Nein, ganz wichtig, also ich habe tatsächlich jetzt außerhalb von Fabian versucht, auch noch ein bisschen mehr rauszufinden. Man muss hier an der Stelle sagen, also diese Ausstiegsklausel, die dort geschlossen wurde, wurde jetzt nicht in diesem Sommer verhandelt, sondern es war so, dass, so ist es auch üblich, man diesen Vertrag schon ausgehandelt hat, als man Jamie im Sommer 2023 von Union Berlin ausgeliehen hat. Das ist ja genau das Problem gewesen bei Serhou Guirassy, dass man das damals nicht gemacht hat, weil die Zeit so knapp war, hat man ihn einfach nur verpflichtet. Es gab diese Ausstiegsklausel, beziehungsweise die Kaufoption, die der VfB ziehen konnte, aber es gab keinen Anschlussvertrag. Und somit wäre es für den VfB ohne ausgehandelten Vertrag mit Guirassy nicht möglich gewesen, ihn zu verpflichten, auch wenn man es wollte. So, daraus hat man natürlich gelernt und hat diesmal den Vertrag mit Jamie im Vorfeld ausgehandelt. Und da würde ich sagen, sind 20 bis 25 Millionen als hinterlegte Ausstiegsklausel nachvollziehbar, weil ganz ehrlich, also ich würde behaupten, dass im Sommer 2023 bis auf meine Wenigkeit keiner davon ausgegangen ist, dass Jamie Leveling mal 20 Millionen wert sein könnte oder 25. Dementsprechend.
Also ich erinnere mich auch daran, dass es auch viele Leute gab, die nicht amused waren, als der VfB Jamie Leveling fest verpflichtet hat für 5 Millionen, glaube ich, waren es, ne?
Genau.
Also, da haben auch gesagt, das ist ja nicht wert.
Das ist ja nicht
so lange her.
Jetzt wird rumgeheult, dass es die als Ausstiegsklausel gibt. Warum sage ich das jetzt gerade? Weil es, ich weiß gar nicht, wann das war, vor ein paar Wochen, Monaten, im Sommer auf jeden Fall, ich glaube, es war Alexander Werle mal gesagt hat, wir versuchen natürlich jetzt in Zukunft Verträge zu schließen ohne Ausstiegsklauseln. Die gibt es nicht mehr, die versucht man zu vermeiden. Dementsprechend jetzt natürlich die Aufregung groß, es gibt sie ja doch wieder. Aber nochmal, das ist ein Vertrag, der 2023 geschlossen wurde, also vor dieser Aussage von Alexander Werle. Und da möchte ich Alexander Werle nicht in Schutz nehmen. Auch ich finde Ausstiegsklauseln scheiße, aber auch das war wiederum ein Entgegenkommen zum Spieler. Also man musste sozusagen dieser Klausel nachgeben, um dann vielleicht in Sachen Gehalt etwas zu sparen. Ich war natürlich nicht bei den Verhandlungen dabei, vielleicht war es auch komplett anders, aber davon ist auszugehen, dass das praktisch ein Ausgleich war für eine geforderte Gehaltssumme, die der VfB einfach nicht aufbringen will oder konnte. Da fehlen mir natürlich die Informationen. Und was man dazu auch noch sagen muss, das konnte ich auch rausfinden, diese Ausstiegsklausel ist gestaffelt. Also es ist brutal davon abhängig, welcher Club fragt an, aus welcher Liga, welche Platzierung haben sie inne, spielen sie international, wo spielen sie international, Champions League, Euro League, Conference League, all das fließt mit rein, gepaart dann mit der Aussage von eben Fabian Wohlgemuth, die Summe sei viel zu niedrig, würde ich sagen, dass vielleicht 25 Millionen auch noch nicht am Ende der Fahnenstange ist und vielleicht sogar noch mehr geht, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob der VfB versucht, diese Ausstiegsklausel irgendwie abzukaufen. Das ist, glaube ich, alles nicht so einfach, wie sich manche vorstellen. Und was ich wirklich nicht nachvollziehen kann, ist das Rumgehate auf Fabian Wohlgemuth. Also ich verstehe es halt einfach nicht. Es ist eine Situation gewesen, die damals für mich komplett nachvollziehbar war. Und man kann ihm vorwerfen, also diese Ausstiegsklausel damals so geschlossen zu haben, finde ich, kannst du ihm nicht vorwerfen, weil zum damaligen Zeitpunkt war Jamie Leveling einfach weit davon entfernt, überhaupt mal 10 Millionen wert zu sein.
Keine heiße Aktie damals auf jeden Fall.
Also wirklich nicht. So, aber natürlich kann man jetzt darüber diskutieren, wäre es nicht möglich gewesen, ja, nachdem feststand, dass der VfB vielleicht noch ein bisschen mehr Euro zur Verfügung hat und auch Jamie sich in eine Richtung entwickelt, die es vielleicht schwer machen würde, ja, diese 20 Millionen dann zu rechtfertigen, hätte man dann nicht nochmal nachverhandeln können. Da sage ich, ja, vielleicht ist das möglich, aber vielleicht passiert auch genau das gerade jetzt. Also ich meine, der ist halt auch erst im Sommer zum VfB gekommen. Also ich finde, man sollte den Leuten jetzt einfach mal die Möglichkeit geben, daran zu arbeiten. Und vielleicht geschieht das aktuell. Und wenn nicht, dann können wir es am Ende immer noch bewerten. Und ich wäre da wirklich vorsichtig, jetzt schon wieder den Stab zu brechen, Leute so schlecht zu machen. Ich verstehe es halt nicht. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass ich irgendjemanden schützen will oder beschützen will oder sonst irgendwas. Ich finde es halt einfach krass, wie wir dem Menschen, der hier eine Mannschaft zusammengestellt hat, die plötzlich in der Champions League Juve schlägt, ja, wie man dem wirklich, also von Seiten diverser Leute, immer an Kangen pissen will. Also wir können kritisch über Dinge reden, gar keine Frage, aber man muss doch nicht das große Ganze sofort in Frage stellen, weil es jetzt eine Ausstiegsklausel von 25 Millionen gibt bei Jamie Leveling, die im Jahr 2023 da in diesen Vertrag eingearbeitet wurde.
Alle vor, glaube ich, dann 6 Monaten gesagt haben, 5 Millionen Festverpflichtung, das ist ja nicht wert, ne? Und jetzt ist er 25 Millionen, ist halt viel zu wenig. Also man kann es alles kritisieren, aber muss halt dann auch überlegen, was man vielleicht vor einem halben Jahr gesagt hat und wie man dazu stand. Und die Leute, die Entscheidungen treffen müssen die halt zu dem Zeitpunkt einfach treffen. Und natürlich postfaktisch kann man jetzt sagen, ein Jamie Leveling, der ist natürlich viel mehr wert, aber das ist er jetzt wert. Aber wie war es denn vor 6 Monaten, wie war es halt im Sommer 23? Da war es halt nicht so und das muss man auch ein bisschen berücksichtigen.
Und wenn ich dann noch einen Aufruf für die YouTube-Kommentare hier an der Stelle ablassen kann, ich würde mal gerne wissen, wie ihr das machen würdet. Es würde mich wirklich interessieren. Also ihr sitzt dann da mit einem Spieler, der sagt euch, also ich unterschreibe nicht, wenn ihr mir nicht eine Ausstiegsklausel von 18 Millionen in den Vertrag schreibt. Oder ihr zahlt mir 8 Millionen Gehalt. Your choice. Schreibt es mir mal rein, weil ich verstehe es halt nicht. Also ich sehe es halt wirklich. Also du hast halt, es gibt Spieler, die haben einfach Optionen. Also jetzt beziehe ich mich wieder auf Enzo. Und die hatten auch Optionen im Sommer 2024. Auch da gab es Interessenten, Crystal Palace etc. Es gab Vereine, die angefragt haben, die Interesse hatten an Enzo Mio. Und es gab übrigens damals auch schon eine Ausstiegsklausel, die nicht weit über 20 Millionen lag angeblich. Aber auch das habe ich aus den Medien entnommen und I don't know, ob das überhaupt stimmt. Aber sei es drum, es gab schon eine Ausstiegsklausel. Offensichtlich war dieser Spieler, der uns 70 Millionen sofort bescheren würde, wie ich gelesen habe auf Twitter, den Clubs nicht diese 20 wert. Ja, also entweder sehen wir VfB-Fans auf Twitter ganz krasse Dinge, die andere Clubs nicht sehen, diese Wertanlage nicht erkennen, oder irgendwas ist mit den Ausstiegsklauseln falsch beim VfB Stuttgart. Ich weiß es nicht. Aber schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie man es verhindern möchte, dass sich die Beraterseite diese Ausstiegsklauseln sichert, wenn man auf der anderen Seite nicht die Gehälter so bezahlen kann oder möchte, wie eben dann auch von dieser Seite gefordert. So, Sebastian.
So.
Jetzt reicht's, wir schneiden schnell die Folge, dass ihr die noch hören könnt. Das war eine Folge für mich auch mal interessant, komplett unvorbereitet. Alles rausgehauen, was in mir drin war, tat super gut. Wenn euch das gefallen hat, schreibt's gerne in die Kommentare. Dann brauche ich mich in Zukunft nicht mehr vorbereiten.
Genau, gar nicht mehr vorbereiten. Ne? Aber Montag treffen wir uns dann, Stand jetzt, dann wieder im Fanprojekt und werden dann wirklich Minute für Minute ganz analytisch das Spiel gegen Holstein Kiel, den Heimsieg, auseinandernehmen und euch dann erzählen, wie es dann weitergeht. Denn es geht ja dann schon am Dienstag wieder weiter gegen Kaiserslautern im Pokalspiel. Ah, what a time to be alive, ey.
Wahnsinn. Und ich reite diese Welle mit. Also,
Schwäbische Wochen.
Schwäbische Wochen, Chapeau, Chapeau. Jeff Chabot. Bis dann. Ciao.
Macht's gut. Ciao.